Hi, this is Garen Thomas, and you're listening to What's Up.
What's Up.
Allez, Romain, il attaque! Allez! Allez, Romain!
Der Radsport-Podcast.
Eine kleine Reise steht an. Nachdem man nur belgische Straßen gesehen hat, reisen wir ein bisschen weiter in Richtung Süden. Der Giro steht vor der Tür. Giro d'Italia, die drei schönsten Wochen vielleicht im Jahr. Tritt man da der Tour de France zu nahe? Auf jeden Fall ein Grund, ganz genau auf diese Italien-Rundfahrt 2021 vorauszublicken. Das machen wir heute in der Folge WhatsApp, wie immer, mit meinen beiden Kollegen Thomas Gerlich.
Guten Tag.
Jonas Bayer.
Grüß euch. Und der Dritte im Bunde, er hat sich ein Vorbild genommen an den großen Talkmasterinnen dieses Landes, Anne Will und Frau Maischberger, lehnt zurückgelehnt in seinem Sessel. Wunderbar sieht's aus. Lukas Bergmann, grüß dich.
Servus.
Also wir müssen jetzt da schon auch mal drüber sprechen, mit welchen Talkmastern willst du Berger eigentlich noch alles vergleichen? Jetzt hast du Lanz, jetzt hast du Gottschalk durch, jetzt kommst du zu den Frauen. Wo ist das Ende irgendwann erreicht?
Ja, ich bin am Überlegen, wo es noch hingeht. Aber ich habe das Gefühl, Thomas, weißt du, wir können uns nicht einfach hier immer nur vorstellen lassen, wir beide, sondern wir müssen natürlich auch was auffahren, sonst müssen wir uns nämlich was überlegen für die Anmoderation. Und das will ich umgehen mit dieser kleinen Finte, hier Lukas immer so über den grünen Klee zu lugen.
Ganz stark.
Ja, ich habe es angesprochen, bevor wir nämlich auf Italien gucken müssen, waren natürlich noch einige Rennen in Belgien. Zwei wichtige Klassiker standen noch auf dem Programm. Flash Wallon und Lüttich-Bastogne-Lüttich. Über einen kann man viel reden, über den anderen Klassiker ist eigentlich relativ schnell alles gesagt. Flash Wallon, wer am Schlussberg noch die besten Beine hat, der gewinnt Flash Wallon. Und so war es sowohl bei den Frauen als auch bei den Herren. Viel Taktik ist davor eigentlich gar nicht immer zu sehen. Also klar, es probieren einige Teams, aber im Endeffekt kommt es dann nur auf den letzten 1,5 Kilometer an, oder?
Ja, und vor allem, wie du positioniert bist vor dieser letzten Kurve dann, wo es dann halt wirklich den Pfeil raufgeht, wenn man es so nennen mag.
Ja, das die Mauer von Huy.
Genau, das Rennen endet immer dort. Das Rennen endet immer dort. Letztes Jahr war eine kleine Chance, es gibt immer wieder kleine Chancen für Fahrer von De Koninck Quickstep. Bob Jungels hatte mal einen anständigen Vorsprung in die Mauer von Huy. Und letztes Jahr der junge Van Zevenaar, der dann gestürzt ist leider, der ist mit einem sehr ordentlichen Vorsprung, wäre da reingekommen. Da wäre es spannend geworden, aber dann ist es einfach, jetzt sage ich was, wofür ich eigentlich nicht bekannt bin, so ein 3 Minuten Maximaltest, würde ich sagen. Also du musst halt 3 Minuten so schnell fahren, wie du kannst. Und dann kommt es natürlich darauf an, wo du positioniert bist. Thomas, du hast es gesagt, wenn wir jetzt auf die Männer schauen, Valverde hatte gewaltige Probleme da, er war irgendwo an Position 50 oder was, ist dann über den Gehsteig oder Bürgersteig gefahren. Was eigentlich verboten ist, das muss man auch nochmal sagen, bei sowas, da werden die Regeln nicht sonderlich gut durchgesetzt, weil er fährt da einfach drüber, jedes Jahr fährt da auch jemand drüber bei Flash Wallon, weil die Straße nicht ganz so breit ist und dann reicht es aber nicht, wenn du, da ist es schon ganz, ganz steil, wenn du unten reinkommst und wenn du dann nochmal 20 Meter aufholen musst, bis du überhaupt vorne in der Gruppe bist, dann wird es enorm schwierig für einen.
Ja, aber das mit dem über Gehsteige oder so fahren sehen, das habe ich jetzt, glaube ich, in jedem Rennen bisher dieses Jahr gesehen.
Ja, klar.
Auch wenn es verboten ist, aber ja, zum Glück ist es nicht so schlimm wie eine Flasche wegwerfen.
Kurz für alle, die es nicht gesehen haben, ganz kurze Zusammenfassung. Dieses letzten 1,5 Kilometer geht es eben, das haben wir jetzt ja schon angesprochen, extrem steil bergauf. Das ganze Feld kam dann da schon gemeinsam an bei den Herren. Und dann ist Roglic als erster vorne weggegangen. Sah schon nach einem sicheren Sieger aus, weil er mindestens 20, 30 Meter Vorsprung hatte. Und dann waren Alaphilippe mit einer kleineren Verzögerung hat er dann nachgesetzt und konnte Roglic dann noch vor der Ziellinie abfangen. Gewinnt also vor Roglic diesen Flash Wallon und Dritter war dann eben Valverde, oder? Der ist Dritter geworden.
Der alte Mann hat es auf Platz 3 geschafft.
Ich glaube, es war sogar an seinem Geburtstag, kann es sein? Oder war es dann später bei Lüttich sein Geburtstag? Irgendwann an einem der beiden Rennen hat er Geburtstag.
Roglic? An seinem 56. Geburtstag so holt ungefähr der Mann noch
kurz vor der Rente
Platz bei Flash Wallon.
Ja, Roglic, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass das seine erste Flash Wallon Teilnahme war und ich weiß nicht, ob er einfach nicht genau wusste, wo das Ziel ist, weil die Attacke war schon saustark und hat auch alle stehen lassen, aber irgendwie war sie dann doch einfach ein bisschen zu früh, muss man sagen.
er sah aus, also als ich gesehen habe, wie er antritt und wie weit er wegkommt, dachte ich, ja, okay, das Ding ist gelaufen. Also, weil man kennt es sehr selten von Klassikern, dass man überhaupt die Chance hat, sich das so einzuteilen, wie Alaphilippe das gemacht hat. Also wenn man sich die anderen Klassiker anschaut, wenn man auch zum Beispiel bei Strade Bianche, da kann man jetzt nicht einfach sagen, da lässt man jetzt mal jemanden 20 Meter wegfahren und dann fahre ich mal locker wieder hin, sondern da muss man mit am Hinterrad und dann ist, sonst hat man keine Chance mehr. Alaphilippe, der hat das Ding schon öfter gewonnen und ich glaube, der weiß ganz genau, wo die Ziellinie ist und wie lang er jetzt Vollgas fahren kann und er hat es perfekt getimt. Hat sich noch ein bisschen hinziehen lassen, was sehr clever war. Er war da nicht der Erste in der Nachführarbeit und ist dann rausgegangen aus dem Sattel und hat seine ganze Explosivität eingesetzt. Und als er dann an Roglic vorbeigefahren ist, ich glaube, da hat Roglic, Alaphilippe und alle Fernsehzuschauer gewusst, naja gut, da wird Roglic nicht mehr dran vorbeikommen, ehrlicherweise.
Ja, Roglic hat sich auch so ein bisschen verwundert umgeschaut. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob er das mitgekriegt hat, dass Alaphilippe von hinten nochmal ranfährt oder ob er dann dachte, ah, jetzt habe ich den Berg hier geschafft und habe die so abgehängt, das Ding gewinne ich jetzt. Aber dann eben, als es dann oben flacher wird, hat Alaphilippe einfach dann auch die schnellere Geschwindigkeit und noch mehr Reserven gehabt.
Ich finde es lustig, dass wir dann immer, ich denke da auch drüber nach, was geht dann Roglic so im Kopf durch? Aber ich glaube, nach dieser Mauer von Huy, da geht erstmal gar nichts mehr im Kopf durch, sondern da hörst du nur dein Blut durch den Kopf.
Aua. Mehr passiert dann nicht mehr.
Ja, aber klar, der wird auch davon ausgegangen sein. Ja, der hat ein großes Loch gehabt, das wird ihm auch aufgefallen sein. Und dann ist aber Alaphilippe hat genau gezeigt, warum, das ist sein Rennen. Also die Flash Wallon ist exakt das Rennen, was auf ihn zugeschneidert ist. Er ist an diesen Anstiegen, ist er der beste Fahrer der Welt. Er hat einen wahnsinnigen Kick und kann dann auch drüber ziehen und so dann in Anführungszeichen noch so einen Schlussspurt gewinnen. Hat die Leidensfähigkeit auch dazu und da ist er einfach der beste Fahrer der Welt. Da sehe ich auch wenig Leute, die ihn da wirklich abhängen können, genauso wie Alejandro Valverde es früher mal war an diesem Anstieg.
Wer wissen will, wie fertig man nach der Mauer von Huy ist, dem empfehle ich auf dem YouTube-Kanal von Deceuninck Quickstep vorbei zu schauen. Die haben da immer zu jedem Rennen so 5 Minuten hinter den Kulissen und da, wie Alaphilippe da erstmal vom Rad halb runterfällt und ja, sehr, sehr lange braucht, bis er wieder zu Atem kommt, zeigt ganz gut, was diese Mauer von Huy ausmacht.
Ansonsten muss man, glaube ich, über das Rennen echt nicht viel mehr sagen. Ist auch schon ein bisschen jetzt zurück und ja, das konzentriert sich ja wirklich auf die letzten Meter. Ein bisschen spannender war es dann bei Flash Wallon eigentlich. Bei Lüttich-Bastion Lüttich.
Ja, also da war natürlich deutlich mehr Taktik dabei. Kurze Zusammenfassung auch hier wieder. Die ersten, die tatsächlich eine Attacke initiiert haben, waren Ineos, die da wirklich mit voller Mannschaftsstärke versucht haben auszureißen, dadurch auch schon mal ein ordentliches Loch gesprengt haben. Georgian Hart war mit vorne dabei, Carapaz war, glaube ich, vorne mit dabei. Also sie waren auf jeden Fall zu viert, haben sie dann eine Lücke gerissen. Schachmann konnte noch mitgehen, Valverde konnte noch mitgehen. Wer war da noch alles mit in der Gruppe? Muss ich gerade überlegen. Michael Woods war, glaube ich, auch noch mit dabei. Alaphilippe hatten sie tatsächlich schon abgehängt und da hatte man sich gefragt, warum ziehen sie nicht weiter durch? Haben sie dann erstmal wieder nicht. Dadurch kam das Feld wieder zusammen. Carapaz hat dann die nächste Attacke gestartet. Solo-Attacke wurde auch wieder eingeholt und dann die entscheidende Gruppe, die sich lösen konnte. 5 Mann stark. David Gaudu, Michael Woods, Julien Alaphilippe. Helf mir kurz, wer war noch mit dabei? Valverde.
Tadej Pogacar.
Und natürlich der Sieger.
Tadej Pogacar. Vergisst du nicht einen?
Einen habe ich vergessen.
Und vor allem halt keiner von Ineos. Das war halt schon irgendwie ein bisschen spannend, weil, also einerseits kann man sagen, geil gefahren, die haben das Rennen unfassbar belebt, die haben da richtig Tempo reingebracht, die sind voll offensiv, volle Attacke gefahren. Am Ende ist aber halt auch nichts dafür rausgesprungen. Also so ein bisschen, ja, bemüht. Aber letztlich muss man sagen, im Nachhinein für sie natürlich gar nichts.
Den Zielsprint zieht dann Valverde als Erster von vorne an und von hinten übersprintet ihn erst Julien Alaphilippe, aber den noch größeren Kick hat dann eben besagter Tadej Pogacar, der sich den Sieg bei Lüttich-Bastogne-Lüttich holt.
Ja, das war tatsächlich, das fand ich super spannend anzuschauen, weil das tatsächlich, du kannst die Reihenfolge, wie sie letztlich reingefahren sind in den Sprint 1, 2, 3, 4, 5, sind sie, glaube ich, genauso andersrum ins Ziel gekommen. Der 5. an 1, 4. an 2, 3. an 3 und so. Und das war wirklich ein bisschen gambeln, irgendwie wer fährt die Kurve noch weiter außen, wer nimmt noch ein bisschen mehr Tempo raus. Irgendwie haben sie so Valverde da vorne in diese Position reingebracht. Ich glaube, keiner wollte da rein und Alaphilippe und Pogacar waren da einfach die Klügsten, die es halt geschafft haben, sich da ganz hinten zu positionieren, die da auch mal am Sprint stärksten sind. Und ja, als der Sprint dann losging, ist dann genauso gefahren. Irgendwann ist Alaphilippe rausgefahren, irgendwann ist Pogacar dann noch aus Alaphilippes Windschatten rausgefahren und hat dann Alaphilippe knapp, aber dann eben doch noch übersprintet. Und am geilsten fand ich persönlich eigentlich David Goudou auf Platz 3. Also das war, dass Pogacar und dass Alaphilippe da vorne reinfahren, kennt man ja, oder das, davon konnte man ausgehen, damit konnte man rechnen. Aber an Platz 3 zeigt auch, dass er gut in Form ist. Und am Ende kann Pogacar offensichtlich auch noch recht gut sprinten. Aber das ist jetzt auch nichts Neues irgendwie mehr.
Nee, der hat einen ganz guten Kick. Spannend fand ich vor allem, ja, du hast es gesagt, diese Stehversuche, die es natürlich dann immer gibt. Niemand will das von vorne machen. Und da ist wichtig zu erwähnen auch, dass hinten noch eine weitere Gruppe natürlich kam. Und die waren gar nicht so weit weg. Die sind am Ende dann 7 Sekunden hinter denen reingekommen. Und das bedeutet natürlich ziemliche Nervenstärke, die sie da beweisen müssen. Lukas, du zeigst schon auf. Was willst du noch erwähnen?
Ich möchte nur kurz einwerfen, angeführt von Mark Hirschi. Ja. Obwohl vorne in der Gruppe Tadej Pogacar mit dabei war, hat Mark Hirschi die Gruppe danach angeführt und Führungsarbeit geleistet. Muss man nicht verstehen.
Also ist alles gut gegangen, aber ich habe auch gedacht, als ich das gesehen habe, vorne ist Tadej Pogacar und von hinten brettert Mark Hirschi mit durch die Führung mit Tiesch Benot und Bauke Mollema im Hinterrad, da dachte ich, ja, ich weiß nicht, wenn die jetzt einholen, dann sind sie auf einmal, hat er nochmal zwei Kollegen damit nach vorne gezogen. Das ist eigentlich nicht, was man tut. Deshalb aber, wie gesagt, von hinten kam noch eine, dahinter nochmal eine größere Gruppe, die dann 9 Sekunden nach denen ankam. Also dann am Ende alles sehr dicht beieinander. Aber da kommt es dann, wie gesagt, darauf an, wer hat die stärkeren Nerven? Wer traut sich, ein bisschen länger zu warten, um eben nicht vorne zu sein? Und da, Michael Woods wusste, glaube ich, schon, dass er nicht den stärksten Sprint hat auf dem Flachen. Er hat es kurz vorher versucht. Ich glaube, an der 1-Kilometer-Marke hat er nochmal versucht zu gehen. Hat Alaphilippe sofort gesehen, sofort die Attacke abgestochen. Und dann war es eben Valverde am Schluss. Und dann hat man gesehen, wie clever Alaphilippe auch ist. Klar, am Ende wird er nur Zweiter, aber er lässt so ein kleines Sprinterloch, also diese 3-4 Meter Platz hinter David Goudou, wo er dann im Windschatten beschleunigen kann. Und dann kommt er einfach mit viel höherer Geschwindigkeit raus. Das ist was David Goudou sich nicht getraut hat oder wahrscheinlich auch nicht wusste, wie man das so ganz macht, weil der war noch nicht sehr oft in so einem großen Finale und dritter Platz ist natürlich auch ein Riesenerfolg für ihn. Aber das sind so diese Kleinigkeiten, die dann Alaphilippe auch besser machen und vielleicht auch wieder so dieses De Koenig Special, warum die immer so gut sind, nochmal erklärt, dass sie eben so Kleinigkeiten dann auch nochmal besser machen als andere Teams.
Interessant beim Zielsprint auch noch, sehr zu empfehlen, da auch mal wieder die Analyse von Lantern Rouge auf YouTube, dass Alaphilippe diesmal einen relativ geraden Sprint dann gezogen hat und eben nicht die Tür rechts zumacht gegen Tadej Pogacar, obwohl das diesmal, weil er vorne war, eigentlich hätte dürfen. Und da hat er vielleicht den Sieg dann vergeben oder es wäre zumindest noch knapper geworden. Vielleicht so eine Lehre aus dem vergangenen Jahr. Wir erinnern uns, da wurde dann Alaphilippe zurückgestuft, nachdem er aus dem Windschatten raus, dann zu stark rübergezogen war und Mark Hirschi damals abgedrängt hatte. Ich meine, er hat es dann sowieso ja mit zu frühem Jubel eh noch verkackt, aber trotzdem, glaube ich, könnte das vielleicht tatsächlich so eine Lehre aus dem vergangenen Jahr gewesen sein, dass er da einen geraderen Sprint gefahren ist.
Und das wäre ja auch gut, wenn das Einführen von so Regeln und Durchsetzen von so Regeln dann auch dazu führt, dass im Sprint sauberer gefahren wird, muss ich sagen. Also das wäre optimal. Absolut, ja. Mir wäre es am liebsten, alle fahren einen geraden Sprint. Ich weiß, es geht nicht immer. Es ist einfach sehr viel los in so einem Sprintfinale. Es wird immer ein gewisses bisschen gefährlich bleiben. Aber wenn man so weit wie möglich gerade sprinten kann, und dann kann man es am besten vergleichen. Und am Ende war es natürlich auch knapp. Und Pogacar, der kann auf jedem Terrain gewinnen. Kommen die Diskussionen auf. Wie viele Monumente kann er eigentlich gewinnen?
Kann er alle 5 Monumente holen? Das wollte ich gerade fragen. Er war der erste amtierende Toursieger, der ein Monument gewonnen hat. Oder seit langer Zeit. Oder waren so viele Statistiken wieder, die man gelesen hat.
Andy Schleck war der Letzte, der Lüttich und die Tour gewonnen hat.
Das okay, als amtierender Toursieger auch?
Ja.
Okay.
Das Abstruse an Pogacar finde ich natürlich zum einen mal, dass er überall gewinnen kann, aber dass er es auch immer taktisch hinkriegt. Also es gibt, also klar, er hat gut jetzt da bei der Baskenland-Rundfahrt ist mal einmal nicht aufgegangen, war ein bisschen wildes Rennen, aber selten sagt man, Pogacar hat es heute taktisch irgendwie richtig, richtig verkackt. Das sieht man bei allen anderen Topfahrern dann schon häufiger mal. Also bei Roglic hat man so schon ganz oft gesehen. Genau. Ja, und ja, so Sprints sind ja noch mal mehr taktisch geprägt. Also das ist ja das Abstruse, dass er scheinbar vom Kopf her mit seinen 21 Jahren schon so extrem weit ist. Und das ist natürlich schon krass.
Lass uns noch auf die Rennen der Frauen schauen. Flash Wallon sind die auch gefahren. Da auch ganz alles
kurz,
gleich.
Ja, ganz kurz, ein Wort noch über Ineos. Wir haben es angesprochen. War es jetzt unklug von Ihnen, da die Attacke zu forcieren und dann am Ende kam nichts mehr raus? Muss man Ihnen einen Vorwurf machen?
Im Nachhinein ja, aber wenn es aufgegangen wäre, wäre es geil gewesen. Also eigentlich finde ich tatsächlich es eher, also wenn man es streng taktisch im Nachhinein analysieren will, ja, war es ein Fehler, weil es ist ja nichts dabei rausgekommen. Auf der anderen Seite finde ich es aber eher cool irgendwie aus Zuschauer-, aus Fansicht, dass Ineos bei so einem Klassiker so aktiv und so Vollgas einfach fährt, das ist doch eigentlich eher mal das positive Neue, weil dafür waren sie jetzt auch nicht bekannt, dass sie beim Klassiker so Kamikaze fahren.
Ja, und ich will es Ihnen nicht mal im Nachhinein ankreiden, ehrlich gesagt, weil was hat man jetzt gesehen nach diesem Rennen? Okay, Kwiatkowski ist auf jeden Fall nicht in der Form, das Ding zu gewinnen gerade, auch wenn er gut drauf ist. Wir haben gesehen, Carapaz, ich glaube, sie waren sich sicher, dass er gut drauf ist, aber dass er nicht in so einer Fünfergruppe im Sprint gewinnen kann. Und dazu gesagt, sie hatten Tom Pidcock nicht mehr dabei. Der wäre sicher ihre Nummer-1-Option gewesen bei dem Rennen und ich bin mir sicher, dass sie dann anders gefahren wären. Das heißt, sie sind in einer Situation, wo sie wissen, ja, so wirklich gewinnen können wir es nur mit einer Harakiri-Aktion, die wir irgendwie wild vorbereiten und dann hoffen, dass es gut geht. Und ich glaube, deshalb haben sie das gemacht. Bei Movistar ist ja genau der Unterschied. Die machen das und versuchen dann nicht mal zu gewinnen. Also wir erinnern uns an die Katalonia-Rundfahrt oder was weiß ich zurück. Die pacen da den Berg hoch, fahren die Ausreißergruppe rein und dann schaut sich jeder an und denkt, ja, aber was machen wir jetzt damit? Jetzt sind wir hier und dann lassen sie wieder eine Ausreißergruppe fahren oder sowas. Ne? Also das macht halt keinen Sinn. Jetzt bei Ineos hat man gesehen, okay, die wollten das Rennen hart machen und dann Carapaz nochmal losschicken. Vielleicht die Helfer loswerden. Ja. Das würde ich da nochmal einen Unterschied nennen.
Aber das war ja ein bisschen das, warum viele danach jetzt auf Ineos eingehackt haben, dass sie eben zuerst mit vier Mann eigentlich schon eine Lücke gerissen hatten und so jemand wie Alaphilippe zumindest schon abgehängt hatten und auch sehr, sehr viele Helfer isoliert hatten. Sodass klar noch viele Favoriten beisammen waren, aber dann haben sie wieder rausgenommen. Und dadurch kam natürlich wieder das große Feld zusammen. Das war schon ein bisschen fragwürdig. Sie hatten allerdings auch immer noch eben die Karte Kwiatkowski, der bis dahin noch gar nicht gefahren war, dass der dann an dem Tag nicht die Beine hat. Also sie hatten einfach so viele Karten, von dem her hat es vielleicht dann auch Sinn gemacht, so viele Karten zu spielen und einfach was zu probieren. Und sie hatten halt dann gehofft, dass, wenn das nicht aufgeht, was ihrer Meinung nach dann so war, Kwiatkowski hinten raus mitgehen kann und das konnte er halt leider nicht.
Genau, ich glaube, das ist, also ich würde auch sagen, sie waren sich relativ sicher, dass sie keine, so dieses Ass dabei hatten, dass das Rennen wirklich abschießen kann. Also hätten sie Pidcock gehabt, dann wäre es noch mal sinnvoller gewesen, das so zu machen, weil da hätten sie Van Baarle, Carapaz, Kwiatkowski auf so Vorab-Attacken schicken können, um das Rennen noch härter zu machen und dann eben Pidcock noch zu haben für den Schlusssprint. Und ich glaube, jetzt ist es halt schwierig, wenn du dann bei so einem Rennen, da kannst du taktisch sehr, sehr viel falsch machen, aber wenn du und richtig kannst du auch sehr viel machen, aber wenn du nicht den absoluten Topfahrer hast, wir erinnern uns zurück an die Flandern-Rundfahrt, wo Bahrain eigentlich alles richtig macht, da vorne ist mit Marco Haller und Dylan Teuns, aber das hilft am Ende gar nichts, weil die einfach nicht stark genug waren, um das Rennen dann wirklich zu gewinnen. Deshalb ist es manchmal bei so Etappen einfach, bei so Klassikern enorm schwierig, wenn du da nicht die absoluten Top-Leute dabei hast.
Dann kommen wir zu den Frauenrennen. Jonas, du hast es schon angesprochen. Fangen wir auch hier mit Flash Wallon an, auch da selbe Strecke.
Ein richtiger Überraschungssieg. Ein richtiger Überraschungssieg. Ich muss sagen, wie es ist.
Selbe Strecke hinten raus. Im Endeffekt kam es auch hier nur auf die Mauer von Huy an. Wer ist am stärksten auf den letzten 1,5 Kilometern? Und wie die letzten 6 Jahre auch, war es mal wieder Anna van der Breggen. Sie hat das Rennen, also diese Mauer dann von vorne bis hinten eigentlich locker dominiert. Die einzige, die noch mitkam, war Kasia Nivea-Doma, die es probiert hat, aber hinten raus einfach dann doch nicht die Weltklasse schon, aber noch nicht ganz die Klasse von Anna van der Breggen an so einer an so einem extrem steilen Anstieg. Da ist einfach Van der Breggen nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und das, wie bei den Herren auch, ist dieses Rennen halt einfach dann auch perfekt für sie.
Du hast es gesagt, zum 7. Mal in Folge gewinnt sie das Rennen. Und ich finde das schon krass, wenn man das sieht. Ich wusste nicht, dass man so einen steilen Anstieg so kontrollieren kann einfach. Die ist da ja von vorne reingefahren, hat das komplett, also nicht nur dominiert, sondern auch kontrolliert. Und dann ist Nivea Doma ja kurz vor Schluss auch nochmal ein bisschen weggefahren. Das war der so scheißegal. Hat sie ein paar Sekunden gewartet und ist dann nochmal locker, also nicht locker natürlich, aber es sah halbwegs locker sogar aus, an der vorbeigezogen. Die wusste von Anfang der Mauer bis zum Ziel genau, was passiert, und das komplett abgeklärt. Bei so einer steilen Wand, das ist krass, das anzuschauen.
Wir haben in der vergangenen Folge davon gesprochen, dass Mensch Movistar für die Frauen nicht gilt. Das hat sich dann bei diesem Rennen spätestens wieder ein bisschen.
Du hast dich richtig gefreut, sei ehrlich.
Annemiek van Vleuten, was hat die denn da gemacht? Also, die ist auf Platz 3 eigentlich schon sicher. Und dann nimmt sie aber komplett das Tempo raus und wird doch noch von dieser Longoburgini übersprintet. Weiß ich nicht, ob sie am Ende so sehr tatsächlich nahe geht oder ob sie gesagt hat, oh gut, jetzt habe ich das Rennen nicht gewonnen, ist mir auch egal, ob ich jetzt aufs Podest war oder nicht, aber trotzdem, bisschen merkwürdig.
Es ist ein bisschen merkwürdig, aber ich glaube, in der Retrospektive kann es ja wirklich egal sein. Also diesen, bei den Frauen gibt es einfach solche Fahrerinnen, also gerade wie Annemiek van Vleuten, die haben so viel gewonnen, also den kann wirklich scheißegal sein, ob sie der Dritte oder Vierte geworden ist. Das ist ihr wahrscheinlich wirklich egal. Ich bin mir sicher, kurz nach dem Rennen wird sie sich schon noch geärgert haben, dass sie da nicht noch mehr durchgezogen hatte.
Aber auch so schon ein bisschen fragwürdig, weil davor hatte sich da schon mal ein bisschen eine Gruppe mit Annemiek van Vleuten gelöst gehabt, wo noch einige Helferinnen von Movistar mit dabei waren. Und die haben dann aber nicht die Führungsarbeit übernommen. Habe ich dann nicht ganz verstanden. Also so ein bisschen seltsame Taktik hat man auch bei den Frauen bei Movistar in dem Rennen mal gesehen. Aber ansonsten, natürlich will ich das jetzt nicht komplett widerlegen, Movistar ist bei den Frauen natürlich schon eine richtige Hausnummer mit Annemiek van Vleuten. Und ich meine, Platz 4 sagt auch alles. Und auch bei Lüttich-Bastogne-Lüttich war sie dann ja wieder mit dabei.
Keine Vollkatastrophe, Platz 4. Muss man generell sagen, Flash for Lawn ist natürlich, oder jetzt auch mit Valverde hat Movistar das Herrenteam natürlich auch einige ganz passable Ergebnisse abgeliefert. Also kann man ihnen nicht vorwerfen, dass
sie... Der 41-Jährige rettet, zieht sie wieder aus dem Sumpf her.
Ja, Marc Soler.
Aber sie haben es ja nicht geschafft, ihn vorne reinzufahren. Also das ist dann nicht möglich.
Ja, das kann man nicht von ihnen erwarten, aber am Ende reicht es ja doch irgendwie. Ich verstehe auch nicht, dass sie nicht zwei Leute finden können. Die meist diesen Jürgensen oder wie er heißt, den sie da haben, der echt ein guter Klassikerfahrer ist, dass sie das nicht schafft, den Mann da einfach mal vorne reinzupacken. Aber gut.
Dann kommen wir jetzt auch dazu, Lüttich-Bastogne-Lüttich, oder gibt es noch was zu Flash Malone zu sagen?
Das Rennen ist schnell analysiert.
Auch da, kurze Zusammenfassung. Am letzten Anstieg gehen die Attacken los. Eine kleine Gruppe von Annemiek van Vleuten, Elisa Longoburgini und Anna van der Breggen hat sich vorne gelöst. Allerdings nimmt dann Anna van der Breggen wieder raus, obwohl sie schon die absolute Topfavoritin Marianne Voss abgehangen haben. Allerdings auch ihre Teamkollegin Demi Wollering. Es kommt wieder zum Zusammenschluss. Eine größere Gruppe von, ich glaube, 7 oder 8 Fahrerinnen geht in die letzten 20 Kilometer, 15 Kilometer, irgend sowas. Und dann gab es aber noch mal eine kleine Rampe. Und da haben sie es dann tatsächlich geschafft, Marianne Voss endgültig zu distanzieren. Und das war das Ziel von Anna van der Breggen. Denn so hatte sie Demi Wollering noch mit dabei. Ganz klar die Sprintstärkste in diesem Feld, das dann noch übrig geblieben ist. Und deswegen hat Anna van der Breggen einfach den Turbo angeschmissen, sich vorne hingehängt und das Rennen komplett kontrolliert, sodass Demi Wollering dann zum Schluss im Zielsprint sich ja, Lüttich-Bastogne-Lüttich holen kann. Und damit jetzt endgültig im absoluten Weltklasse-Format angekommen ist bei den Frauen.
Das unterstreicht halt noch einmal mehr die Teamstärke von SD Works, also dass die da halt einfach verschiedene Karten spielen können. Und wenn du natürlich Anna van der Breggen als Tempomat vorne dran hast, die das genau so kontrolliert, dass hier mal eine rausfliegt und dann Vollering den Sprint ja dann auch halbwegs klar gewonnen hat, das war natürlich entsprechend stark. Und solche Teammitgliederinnen, die da mal schön für dich entsprechend genauso das Tempo machen, wie du es brauchst, hat natürlich dann auch nicht jedes Team.
man muss auch, also du sprichst von Kontrolle, es war auch absolute Kontrolle, aber es war auch so schnell, dass sich niemand von den anderen da drin in dieser Gruppe getraut hat, nur getraut hat zu attackieren. Also denen war ja auch bewusst, dass Wollering hier die stärkste Sprinterin ist. Das ist ja kein Geheimnis, dass sie da die stärkste ist. Aber denen war offensichtlich klar, dass Van der Brecken hier so schnell fährt, dass wenn sie jetzt attackieren, ja, sind sie in 2 Kilometern hat sie die wieder. Egal wie stark die da attackieren. Also es war unglaublich, wie stark die da gefahren ist. Und worauf ich hinweisen möchte, ist vor allem eins: Demi Wollering, absolutes Ausnahmetalent. Haben wir ja auch schon angesprochen hier in einer unserer letzten Podcast-Folgen. Aber wie hoch muss der mentale Druck sein in dem Moment, wo die Weltmeisterin, die quasi alles in ihrem Leben gewonnen hat, einfach die Anfahrerin ist für dich, die komplett alles auf eine Karte setzt. Sie hat dann auch keine Chance mehr, natürlich diesen Sprint zu gewinnen, und den Sprint anzieht für eine ganz junge Fahrerin. Also zum einen natürlich hohes Vertrauen, dass sie das macht in Demi Wollering, aber zum anderen auch, also da wäre mir der Arsch auf Grundeis gegangen. Ich sag's, wie es ist, dass ich das Ding gewinnen muss jetzt hier.
Hat sie offensichtlich nicht gehemmt.
Nein, für sie scheint es kein Problem zu sein. Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie hoch da der Druck sein muss oder wie hoch da der Druck auf ihren Schultern gelastet haben muss.
Ich fand auf Eurosport die Diskussion dann immer ganz lustig, weil sie dann auch diskutiert haben, ob jetzt Anna van der Breggen, warum die denn hier nicht aus der Führung rausgeht und dass es doch jetzt hier ein taktischer Fehler ist. Aber ich glaube, es war eigentlich relativ schnell klar, dass die hier einfach nur für die Teamkollegin fährt. Also warum hätte sie das sonst machen sollen? Das haben sie erstmal in Frage gestellt, ob das überhaupt eine Anna van der Breggen macht, aber das war dann ganz klar zu sehen. Und ja, hat sich auch dementsprechend dem Ziel gefreut. Also es gibt dieses schöne Zielfoto, wo vorne Demi Wollering wirklich, das ist fast schon synchron jubeln. So. Anna van der Breggen ist so 50 Meter dann dahinter und jubelt synchron mit. Also war ein schönes Bild auf jeden Fall. SC Works, schwierig zu schlagen.
Absolute Klasse auf dem Level. Und Demi Wollering, es scheint wirklich so zu sein, um die wird nichts drum rumgehen in den nächsten Jahren. Also so stark schon zu fahren, auch so mental stark zu sein, dann das Rennen auch einfach zu gewinnen, ohne lang zu diskutieren und dann auch relativ eindeutig. Also die hat eine absolute Klasse und man kann auch Dokumentationen auf YouTube sehen auch oder Aussagen von Anna van der Brecken, die auch immer ihre Renntaktik lobt, wie Demi Wollering schon die Radrennen versteht. Also es scheint auch eine beeindruckende Persönlichkeit zu sein, obwohl sie noch so jung ist eigentlich. Und jetzt ist sie ganz, ganz vorne dabei. Und ich vermute mal, und ich würde einiges an Geld drauf setzen, dass sie noch 1-2 Rennen gewinnt dieses Jahr.
Also wenn sie so am Berg mitgehen kann.
Ich werde nicht dagegen.
Sie kann am Berg halt scheinbar sehr, sehr oft mitgehen. Vielleicht ist da Annemiek van Vleuten noch ein Tick stärker. Aber ansonsten, und Anna van der Breggen natürlich, aber ansonsten glaube ich, kann sie mit fast allen mitgehen. Vielleicht, wenn Kasia Nivadoma einen guten Tag hat, dann wird es auch schwierig. Aber ansonsten ist sie einfach immer mit dabei bei den Topfahrerinnen und dann ist sie die Schnellste. Man hat es gesehen, hat da Annemiek van Vleuten dann abgesprintet. Dritte wird Elisa Longo-Borghini. Also gegen zwei dieser Topfahrerinnen, die halt immer dabei sind, ist sie einfach dann endschneller. Und deswegen hat sie, glaube ich, gute Zukunft, um diese Eintagesrennen da gewinnen zu können.
Dann schauen wir weiter, würde ich vorschlagen. Ich hab noch ein paar Punkte auf meiner Liste und es wartet ja auch noch ein Gast, der auch noch zu Wort kommen will und Gutes zu sagen hat. Ich würde vielleicht vorschlagen, über die Tour auf die Alps, weiß ich gar nicht, ob wir so viel drüber sprechen müssen, beziehungsweise kommen wir da eh später, wenn wir die Giro-Teams und Favoriten nochmal durchsprechen, ein bisschen da nochmal drauf.
Und unser Gast hat sicherlich auch noch was zur Tour auf die Alps zu sagen.
Genau, auch das muss man dazu sagen.
War gar nicht so schlechter.
Ja, er hat sich... Ich will jetzt nicht zu viel vorweggreifen, dazu kommen wir dann gleich. Dann würde ich sagen, kommen wir im Endeffekt, haben wir ja noch Tour de Romandie, über die wir sprechen können. Ich warte schon lange drauf, mit euch über Geraint Thomas zu sprechen, aus verschiedener Hinsicht, wie der ein oder andere vielleicht schon mitbekommen hat. Die wichtigste Frage vorneweg, wo ist Geraint Thomas' Brille? Gibt es die noch? Werden wir ihn nie wieder in seiner Brille sehen? Ich frage mich das wirklich.
Auf Instagram hat er doch was dazu gepostet.
Hat er schon wieder?
Er hat doch was zur Brille gepostet,
du,
ja?
Du weißt mehr über Geraint Thomas'
Instagram-Kanal
als ich.
Hat er gepostet.
Ach, da ist sie. Ja, okay, vor wenigen
Stunden. Jetzt ist Thomas beruhigt.
Und Egan Bernal kommentiert drunter, Oakley doesn't like this post. Gott sei Dank. Ja, das ist natürlich, dann bin ich natürlich froh, weil nach
kurze
seinem
Einordnung
Sturz,
vielleicht, ja.
Ja, gleich. Nach seinem Sturz ist er die Brille weggeflogen und am Tag danach hat er auf jeden Fall, oder im Interview auf jeden Fall, eine andere an. Und diese ikonische, ich nenne sie einfach mal hässlich, sorry.
Die hässlichste Brille aller Zeiten.
Wirklich, aber die muss auch da sein. Und sie ist wieder zurück. Er hat sie offensichtlich wieder gefunden. Ich weiß nämlich gar nicht, ob Oakley die überhaupt noch herstellt, ob es einfach nur noch für ihn hergestellt wird, ob er einfach noch 3 Exemplare zu Hause hat und immer mit denen fährt. Auf jeden Fall der große Vorteil, weil den erkennt man einfach immer. Diese Brille sieht man.
Ja, es war bei der Tour de Romandie die letzten 100 Meter. Geraint Thomas bei nasser Straße hat auf einmal seine Lenker aus den Händen verloren und dann hat er diesen Abflug gemacht. Hat sich
gewaltiger
aber,
Abflug. Das war nicht einfach nur, ich sage gerne oft, hingefallen, bergauf. Wir haben das auch gesehen bei, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher, bei der Baskenland-Rundfahrt oder bei der Katalunia-Rundfahrt, als
Baskenland war es, glaube ich.
Richard Carapaz bergauf gestürzt. Ja. Da würde man sagen, hingefallen, aber das war wirklich ein brachialer Sturz, den G da hingelegt hat. Und aber er hat am nächsten Tag das Zeitfahren erfolgreich bestritten, also. So schlimm kann es da doch nicht gewesen sein. Was man dazu sagen muss, es war nicht nur eine nasse Straße, es hat unfassbar geregnet. Den ganzen Tag da. Also
und es war oben, hatte es 1 bis 2 Grad. Die waren 4 Stunden komplett durchgenässt. Der Anstieg ging knapp über 1 Stunde. Und dann im Versuch zum Sprinten, er hat es ja selber auch erklärt, er hat seine Hände nicht mehr gespürt, dann hat beim Schalten irgendwas nicht geklappt und dann ist er noch abgerutscht. So. Also das ist jetzt nicht der klassische... Weiß ich. Also irgendwie ist es trifft halt schon wieder Geraint Thomas, der ja schon den ein oder anderen unglücklichen Sturz hatte. Aber also das waren auf jeden Fall andere Umstände als jetzt Carapaz oder als andere blöde Stürze, die man gesehen hat. Also dass du da an einer Stunde bei gefrorenen Händen mal abrutschst. So. Ich habe mich ehrlich gesagt eher gefragt, das ist jetzt die Frage, ging es vielleicht nicht, aber warum er nicht gelaufen ist? Weil das war 50 Meter vor der Ziellinie und dann, bis er aufgestanden ist, dann hat er sich versucht, aufs Rad zu setzen, kam erst ins Klicken nicht rein, hatte einen viel zu schweren Gang, hat dann letztlich 21 Sekunden verloren. Ich würde behaupten, wenn er einfach ins, so den Froome auf den Ventoux hochmacht und da ein bisschen versucht, hochzujoggen, wäre er deutlich, deutlich eher im Ziel gewesen. Aber wie gut die Straße im nassen Bergauf mit Klickschuhen natürlich noch zu laufen ist, ist eine andere Frage. Und ob der da überhaupt noch was im Kopf hat.
Ja, genau. Ich glaube, erstmal war er auch ein bisschen im Schock, weil die schon relativ schnell unterwegs waren. Also es war da nicht mal ganz so steil und ich glaube, da war er erstmal im Schock und dann versucht man erstmal auf sein Rad zu kommen. Aber gut, am Ende gewinnt er das Ding. Und Thomas, ich glaube, was dich und uns am meisten freut, der Mann hat Form. So früh habe ich ihn noch nie in Form gesehen. In
meinem ganzen Leben. Nee, vor allem, also krass auch, ist sein erster Sieg seit dem Tour-Gesamtsieg. Und der ist... richtig in Form. Also beim Zeitfahren haben wir es eh schon gesehen. Also sowohl beim Prolog als auch beim abschließenden Zeitfahren. Und da den Berg, wie er da hochgefahren ist, das war schon richtig stark. Wenn da jetzt noch bis zur Tour das nötige Prozent, das es dann am Ende oft ist, nur noch dazu kommt, ist mit Geraint Thomas dieses Jahr wieder absolut zu rechnen. Und ich habe mich auch gefragt, warum eigentlich nicht. Klar, das letzte Jahr war aber ein bisschen verhext. Da war er, naja, im Frühjahr bis Sommer absolut nicht fit. Und ja, beim Giro, der Sturz, das kann man gar nicht nehmen, aber am Ende muss man halt auch sagen, der ist halt bei der Tour, die Egan Bernal gewonnen hat, er hat auch immer noch Zweiter geworden. Also er war damals immer noch besser als alle anderen bei dieser Tour. Das muss man schon, also das hatte ich, weiß nicht, vielleicht haben das andere sowieso im Kopf, aber mir ist das fast schon wieder rausgefallen, weil da, irgendwie ist das so ein Egan Bernal-Sieg untergegangen, aber Geraint Thomas war einfach direkt auf Platz 2. Also der ist auch da nicht schlecht gefahren. Und ja, ich freue mich, also ich bin ein großer Fan von G und wenn der wieder in Form ist, freue ich mich. Ein Wort noch zu dieser Regenetappe. Erstens, dieser Anstieg Tyrone, richtig geil. Bei anderem Wetter, kann ich mir vorstellen. Weil das war ja eine absolute Katastrophe. Da war ja, glaube ich, ab der Hälfte des Ding hat man nichts mehr gesehen, komplett vernebelt alles. Bei der Abfahrt davor wurde das Rennen ja auch sogar schon kurz neutralisiert. Also da haben sie die Abfahrt ein bisschen bremsen wollen, was der Ausreißergruppe geholfen hat, weil bei der ist das nicht passiert. Die konnten da den Vorsprung ein bisschen verzögern. Und dann hat man nichts mehr gesehen. Zum einen, weil die Uhr eine vollkommene Katastrophe war. In der Schweiz, ein Land, das vielleicht für Uhren jetzt ein bisschen bekannt ist, aber gut, am Ende, du hast nichts mehr gesehen. Es war alle Fahrer nur noch einzeln, du konntest dich auf nichts mehr verlassen, weil es gab auch keine Gruppen mehr. Es ist wirklich Mann gegen Mann immer in so 10 Meter Abständen gefahren. Das war krass. Und dann war mein Highlight dieser Etappe ja eigentlich dann, es gibt ja im Fernsehen zum Abschluss einer Fernsehsendung die Bilder des Tages. Das ist oft, sind das die besten Slow-Mos, das sind nochmal enge, also close Aufnahmen, Emotionen. Und das war einfach, die Bilder des Tages von dieser Sendung waren hervorragend, weil die waren also schnell und einfach gemacht. Die waren einfach nur von jedem Fahrer 5 Sekunden close das Gesicht, wie er über die Ziellinie kommt. Und die, also eine Mischung aus sein Leben hassen und alle Entscheidungen, die man jemals getroffen hat, in Frage zu stellen. Herausragend. Und der Beste davon fand ich fast Marc Soler. Also da habe ich mir echt gedacht, also so leer habe ich den noch nie gesehen.
Dazu sei gesagt, Thomas Ehrlich hat hier einen grandiosen Witz angekündigt und jetzt kam er.
Und ich habe auch schon gesagt, er wird nur für Stille sorgen. Und Bergi hat gelacht.
Du bist drauf reingefallen. Hat auf jeden Fall Folgentitel-Potenzial. Falls mal Marc Soler eine Etappe gewinnt irgendwo.
Er hat eine Etappe da gewonnen.
Ich wollte gerade sagen,
er hat da eine Etappe gewonnen.
Dann können wir die Folge tatsächlich Soler nennen.
Okay, jetzt habe ich meinen Soler-Gag hier irgendwie untergebracht. Entschuldigung dafür. Und man muss sagen, genau, jetzt kommen wir zum Ding, weil der hat ja, es war ein historischer Tag, muss man sagen. Der 30. April, wir müssen ihn uns in den Kalendern rot anmarkern, Movistar gewinnt ein Rennen, übernimmt das Führungstrikot mit Marc Soler. 10 Minuten später gewinnt Nairo Quintana ein Rennen und übernimmt das Führungstrikot. Am selben Tag werden wir das nochmal erleben.
Aber andere Rundfahrt.
Ja, aber das ist doch egal. An einem Tag Quintana und Movistar gewinnen ein Rennen. Das ist ja wie Weihnachten und Ostern zusammen.
Ich habe zu Movistar schon zu viel gesagt. Ich kann hier jetzt nicht loben schon wieder.
Das war taktisch aber auch relativ clever gemacht, muss man sagen. Also da haben sie auch taktisch einiges richtig gemacht bei dieser Etappe. Marc Soler greift dann in der Abfahrt an bei Regen und geht großes Risiko. Wir wissen, er ist ganz, ganz guter Fahrer bei Regen, wenn es kalt und nass ist. Das kommt ihm entgegen, auch wenn man denkt, ja, eigentlich spanischer Typ, passt nicht so ganz. Aber das läuft ihm ganz gut rein und da hat er es gut gemacht und dann verdient auch einen Etappensieg geholt. Wir werden sicherlich gleich über ihn sprechen, der wird auch den Giro fahren. Was wir da von ihm halten, wird man mal sehen, aber genau.
Gut fand ich dann eben auch bei dieser Bergetappe, bei der Königsetappe, irgendwann hat er eine Attacke gesetzt, um 5 Minuten später zurückzufallen.
Im Führungstrikot.
Das war klassisch Mensch-Movistar, möchte ich doch sagen. Also er hat es natürlich einfach nochmal versucht und das, klar, aber das ist einfach nochmal, oh, Marc Soler attackiert im Führungstrikot, oh geil, kann er richtig was? 5 Minuten später, Marc Soler dropped.
Ich nenne es die Fernsehzeitattacke. Wenn man schon merkt, ja, heute, das wird nichts, das gewinnen werde ich auf keinen Fall, dann nochmal attackieren, dann bist du zumindest 3 Minuten im Fernsehen, bei der Übertragung jetzt vielleicht nicht, aber normalerweise schon und dann gehst du halt wieder hinten raus.
Kennt man von Movistar sonst eigentlich nur in Spanien, die Fernsehzeitattacken.
Ja, das ist
richtig. Da sind sie sehr beliebt. Ein Wort noch zur Tour de Romandie, Peter Sagan. Das war dominant, wie er die erste Etappe gewonnen hat. Also der Mann ist auch auf jeden Fall in Form. Auf den kann man sich, glaube ich, als Bora-Fan auch freuen.
Ja, kommt wieder rein. Bin ich gespannt, was da noch geht. Ich bin vor allem dann gespannt, was er eben bei Rennen dann mit großer Konkurrenz am Start auch macht. Da will ich jetzt der Tour de Romandie jetzt nicht die ganz große Qualität absprechen, aber es wird noch härtere Rennen zu gewinnen geben.
Zum Beispiel ab Samstag.
Man muss vor allem der Tour de Romandie tritt man nicht zu nah, wenn man sagt, das war nicht das beste Sprinterfeld, was man je gesehen hat, weil für Sprinter gibt es eigentlich erstmal nichts zu holen. Ja.
Da würde ich doch sagen, um jetzt auch noch so einen schlechten
Giro,
Gag.
Giro.
Oh, kommen wir Gag. Von Tour de Romandie und G zum Giro.
Ja, okay. Also, ich freue mich mega. Ich habe hart Bock auf den Giro. Es geht in wenigen Tagen schon los. Wir haben einiges zu besprechen, aber bevor wir Quatschköpfe jetzt erstmal über die Rundfahrt da philosophieren, würde ich sagen, viel Spaß mit dem Interview. Es ist nicht mehr lange hin bis zum Giro d'Italia. Ich freue mich richtig, wir alle freuen uns richtig und da wollen wir natürlich auch hören, ob sich die Fahrer freuen und worauf sie sich denn freuen. Und da haben wir uns heute einen eingeladen. Ich freue mich sehr. Jetzt bei uns im Call mit drin ein Fahrer vom Team Bora Hansgrohe. Er kommt aus Österreich. Das schränkt jetzt das Profil noch nicht ganz spezifisch ein. Er trägt Bart. Auch das macht es noch nicht ganz so spezifisch. Felix Großschartner heute bei uns zu Gast. Felix, wir freuen uns sehr. Wie geht's dir denn so wenige Tage, bevor es beim Giro losgeht?
Ja, alles gut. Also mir geht's sehr gut. Das Wetter zu Hause bis auf heute ist auch recht gut. Also läuft alles perfekt.
Wunderbar. Ja, wir müssen ja sagen, Ich glaube, weiß gar nicht, ob wir schon mal einen Gast hatten, dessen letzter Rennsieg so kurze Zeit erst her ist. Ich glaube, gerade mal 2 Wochen, wenn überhaupt, dass du bei der Tour auf die Alps die letzte Etappe gewonnen hast. Man könnte meinen, du wärst gut in Form. Wie schätzt du deine aktuelle Form ein?
Ja, nein, passt ganz gut. Also muss ich mal ein wenig aufpassen, dass man da nicht hypersensibel wird und auf jeden Blödsinn horcht im Training. Aber nein, passt ganz gut. Also ich freue mich schon richtig, wenn es losgeht.
Warum, was wird im Training gesagt nach so einem Etappensieg?
Nein, aber dann denkst du, jetzt bin ich gut drauf und vielleicht bin ich doch nicht so gut drauf. Und, nein, heute tut es Knie weh, nein, heute tut das weh. Also das ist immer, da ist man immer ein wenig nervöser dann.
Aber ansonsten, Tour auf die Alps war sehr erfolgreich. Es war nicht nur der Etappensieg, sondern war auch noch ein 2. Platz dabei. Knapp im Zielsprint, nur verloren. Also im Endeffekt perfektes Vorbereitungsrennen für dich und auch für euch, oder?
Ja, also ich habe ja davor 6 Wochen Rennpause gehabt, war dann noch Höhentrainingslager, dann direkt zur Tour auf der Alps und war ein super Einstieg. Ja, Einstieg nach Plan.
Sagt man nicht, dass man den Effekt vom Höhentrainingslager erst so 2 Wochen später merkt? Also wenn du jetzt bei der Tour auf der Alps schon so in Form warst, was können wir da beim Giro erst erwarten?
Nein, bei der Tour auf der Alps, ich muss sagen, die ersten Tage war die Leistung ganz okay, aber das Gefühl war eigentlich noch eher schlecht. Aber dann am Freitag habe ich mich eigentlich richtig gut gefühlt und ich würde sagen, da habe ich dann die Chance perfekt genutzt, oder es zusammenpasst.
Ich habe so ein bisschen nochmal jetzt informiert, weil man hat dich natürlich auf dem Schirm. Mir ist vor allem die, ehrlich gesagt, erstens die, als erstes direkt diese letzte oder die erste Etappe von der Burgos-Rundfahrt letztes Jahr irgendwie eingefallen mit diesem, vielleicht erinnert sich, wer es im Kopf hat, diese letzten 800 Meter, die richtig steil nach oben gegangen sind, wo du mal alle sauber hast stehen lassen. Und dann habe ich so ein paar Ergebnisse durchgeschaut. Und irgendwie, finde ich, kann man dich gar nicht zu einem ganz speziellen Fahrerprofil zuordnen, weil du bist sehr bergstark. Das hat man unter anderem, ja, Gesamtklassement bei der Vuelta letztes Jahr Platz 9 im GC. Aber irgendwie hast du auch einen Kick, weil zum Beispiel bei der Vuelta auch die Etappen, wenn jetzt die GC-Fahrer in den Sprint gegangen, wurdest du, glaube ich, 2 oder 3 Mal eigentlich nur von Roglic dann letztlich geschlagen, warst direkt hinter ihm. Jetzt bei der Tour of the Alps hat man auch gesehen, ja, knapp hinter Gianni Moscon diese eine Etappe. Also irgendwie wirkst du auf mich schon eher nach einem ziemlichen Allrounder auch. Wie würdest du dich denn selber einschätzen?
Ja, also ich bin auch, also ich würde sagen, ich bin ziemlich bunchig und perfekte Zielankünfte sind eigentlich, wenn so zwischen 5 und 10 Minuten bergauf geht für mich. Gibt es leider zu wenige. Nein, aber ja, also für mich ist es echt gut, wenn ich eigentlich immer ziemlich harten Trainingsblock oder dann ein hartes Rennprogramm habe und dann ein bisschen Luft ranlassen kann und dann kann ich auch auf Langeberg ganz gut fahren. Und ja, bei der Vuelta, das war echt, also ich habe schon immer gewusst, dass ich gut bergfahren kann, aber der Vuelta war ich echt, ich habe schon oft auch dann zweifelt, so boah, vielleicht reicht es einfach nicht für 3 Wochen und für die richtigen Bergetappen. Und bei der Vuelta, das war eine schöne Bestätigung. Und ja.
Nimm uns mal mit, wie da so das Mindset ist. Also bei der Vuelta bist du ja dann als Kapitän auf einmal für Bora gefahren, warst aber auch schon oft genug als Helfer im Einsatz, bei der Tour de France schon dabei, beim Giro dabei, wirst jetzt auch als Helfer fahren. Was ist so da der Unterschied zwischen Helfer und dann, wenn man doch tatsächlich als Kapitän dasteht? Klar, man weiß, man muss jeden Tag dabei sein, aber was macht das im Kopf mit einem?
Ja, schon ein Unterschied. Also irgendwie, wenn du halt Helfer bist, du verschwendest halt auch oft viel mehr Energie so im Flachen irgendwo oder bist halt öfters im Wind. Und so, wenn ich jetzt selber auf Gesamt fahre, dann schaue ich halt echt, dass ich komplett im Eco-Modus die ganze Zeit durch die Gegend fahre. Und halt wirklich so viel Kraft spare, wie es nur geht. Und das halt auch alles irgendwie aufs Finale aufheben kann. Und also ich muss ja sagen, beim GC, da schaust du da wirklich, so wie es Vuelta war, halt nur Tag für Tag geschaut und nicht überlegt, was kann da und da sein. Und auch wenn man mal ein bisschen Probleme gehabt hat am Berg oder gestruggelt hat und man hat einmal 50 Sekunden verloren, bin ich eigentlich gar nicht so nervös geworden. Boah, jetzt ist es vorbei, also überhaupt nicht, weil man sich denkt, ja egal, wenn ich mal 5 Minuten habe, dann probiere ich mal in die Ausreißergruppen gehen und kann mir wieder 3 Minuten zurückholen oder so. Aber ich meine, zu dem Fall ist es eh nicht gekommen, aber ja, man fährt halt, wenn man auf GC fährt, fährt man echt, auf dem Kopf ist schon anders. Also du, wenn du jetzt Helfer bist und du fühlst dich da nicht so gut und so, dann nimmst du halt einfach mal raus und das tust du halt als GC-Fahrer nicht. Da hältst du halt voll hin und irgendwie geht es dann trotzdem am Schluss. Also, ja.
Aber muss man schon auch der Typ für sein, oder? Also weil man sieht ja bei einigen Teams, dass dann perfekte Helfer, die auf einmal, wenn sie Helfer sind, also Ineos hatte da zum Beispiel einige in der Vergangenheit mit Richie Porte zum Beispiel, der mir da gleich einfällt, die dann aber, wenn sie eben nicht mehr Helfer sind, schlechter im GC abschneiden als zu dem Zeitpunkt, wo sie Helfer waren.
Ja, vielleicht ist es auch oft der Druck für manche. Ich meine, der Richie Porte hat auch oft
Pech. Ja, der hatte oft Pech, ja.
Aber ja, es gibt ein paar Leute, die mit dem Druck nicht umgehen können, dass sie jetzt auf GC fahren. Aber ja, recht viel Druck ist ja das eigentlich nicht. Also man muss halt immer nur denken, ich habe alles versucht, ich habe gut trainiert, komme perfekt vorbereitet hin und dass man sich halt gut fühlt und fürs Ergebnis ist man nicht selber, also das kann ich ja selber nicht so beeinflussen. Für das spielen ja viele Faktoren mit. Und ich glaube, das ist immer ganz ein guter Ansatz, wie man zu einem Rennen fahren kann, wenn man selber vorne mitfahren will.
Unterscheidet sich da eigentlich die Vorbereitung auf so eine Grand Tour, wenn man jetzt, also bei der Vuelta letztes Jahr, korrigier mich, war schon auch geplant, dass du dann wahrscheinlich Kapitän sein wirst, beziehungsweise spätestens nach der ersten Etappe war es dann klar. Aber wenn du jetzt für den Giro, also bereitet man sich da anders vor oder ist das eigentlich egal? Man sagt, ja, man muss halt in der bestmöglichen Form da am Start sein, ob man jetzt als Kapitän dahin fährt oder als starker Helfer, ist dann eigentlich egal.
Nein, man versucht schon, dass man da also wirklich perfekt vorbereitet hinkommt, egal ob du jetzt Helfer bist und, oder auf GC fährst. Also für mich ist das egal. Also ich versuche da immer das Beste rauszuholen.
Ja, wie ist dein Gefühl für den Giro dieses Jahr? Wenn wir jetzt darauf mal vorausschauen wollen, es geht bald los. Ich, keine Ahnung, ich freue mich krass, weiß nicht, das ist so ein bisschen diese Fansicht. Ich habe jetzt schon die Etappen mehrmals durchgeschaut, habe mir schon meine Favoriten rausgepickt, habe schon irgendwie geschaut, ob ich es irgendwie schaffe, bei der vorletzten Etappe vielleicht auch am Start zu sein. Wie sehr freust du dich jetzt auf den Giro?
Also muss ich dann dir davor schreiben, so wie schaut es aus, morgen die Etappe?
Das wollte ich dich später noch fragen. Also
besser vorbereitet als wie ich. Nein, ich freue mich schon richtig. Also Giro ist eigentlich echt mein Lieblingsgrad, muss ich sagen. Also das ist, vor allem heuer finde ich echt cool, dass auch nicht so super lange Etappen sind, sondern dass sie ein bisschen kürzer mal gemacht haben. Und es sind ja sogar ein paar Etappen mit Schotter und so. Und ja, ich glaube, es wird wieder richtig cooler Giro. Also ich freue mich schon richtig drauf.
Jetzt sprichst du es schon an, weil ich habe so ein paar, die wichtigsten Etappen mal rausgeschrieben. Und eine hast du jetzt gerade schon angesprochen. Das ist die 11., also das direkt nach dem ersten Ruhetag kommt diese Strade Bianche-Etappe, kann man sie ja nennen, mit so ein paar Schotter-Sektoren. Hat man da Bock drauf? Also freust du dich da richtig drauf? Oder ist das, weil es gibt ja auch immer so eine Diskussion, gerade wenn man jetzt irgendwie für so ein GC-Team verantwortlich ist oder dann der Kapitän, dass man sagt, boah, man hat ja keinen Bock, sich ewig darauf vorzubereiten und am Ende, blöd gesagt, durch einen Platten irgendwie dann das GC zu verlieren oder so.
Ja, also ich habe schon richtig Bock drauf und ich bin jetzt die letzten zwei Tage auch mal ein bisschen Schotter im Training gefahren. Und mir macht das Spaß, ist einmal Abwechslung. Aber also ich verstehe jetzt da, wenn sich jetzt zum Beispiel ARGC-Fahrer wie der Emo oder so vorbereitet und dann scheitert es wegen am Platten. Aber irgendwie ist es ja für jeden gleich. Also ja.
Also hat Buch.
Ich glaube.
Hat Emu keine Lust auf die Schotter-Etappen? Was hat er dazu gesagt?
Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Das war jetzt nur ein Beispiel. Also ich weiß, dass der Emu auch in der Serie Nevada immer durch den Schotter gefahren ist und ich glaube, der hat auch Bock drauf. Ja. Und ja, wir haben Emu Material, also das passt ja richtig gut. Also ja.
Wie ist denn das jetzt von der Vorbereitung? Du hast uns gerade im Vorgespräch schon erzählt, am Mittwoch geht es dann los nach Italien, dann kommt das Team dann auch erstmals zusammen. Es war jetzt also so ein bisschen in kleinen Gruppen, wart ihr jetzt schon unterwegs, beziehungsweise du bist ja jetzt mit Matteo Fabro ja auch zusammen bei der Tour der Alps, glaube ich, gefahren. Emanuel Buchmann war ja auch mit einem, jetzt habe ich gerade, hier ist die Giro-Startliste.
Aleotti.
Genau, mit Aleotti ist er gerade zusammen am Trainieren. Ist das irgendwie so bewusst, dass man da eher so auf Zweiergruppen setzt? Oder weil ich könnte mir jetzt auch denken, warum macht man das nicht gleich im Vorhinein, dass man mal zu viert, fünft gleich irgendwie ins Trainingslager fährt? Ist es dann Rennprogramm unterschiedlich? Sind so Zweiergruppen besser zu trainieren? Oder wie setzt sich das eigentlich zusammen bei sowas?
Das war rennprogrammmäßig. Also ist halt, du hast als Fahrer dann auch wie mich, der halt genauso seine GC-Chancen dann immer hat. Und dann wollen wir sich da, würde das Team auch überall ein bisschen so die Chancen geben und dass da nicht viel, also dass da jetzt drei GC-Fahrer überhaupt in so einem Rennen sind, sondern dass halt jeder seine Chancen hat. Und das ist halt so ein Grund, warum wir nicht ganz so viel gemeinsam Rennen gefahren sind. Aber ich meine, so wie es beim Emo, beim Fabo und bei mir zum Beispiel ist, wir kennen sie jetzt auch schon eine Zeit lang. Und auch mit den anderen, also das passt sowieso richtig gut. Und das harmoniert immer sehr gut im Team.
Hat man da schon ein bisschen Kontakt jetzt im Vorhinein oder ist es dann erst, wenn man am Mittwoch, wenn man sich dann sieht, so? Wird schon ausgemacht, wer mit wem ins Zimmer geht, zum Beispiel, so wie auf der Klassenfahrt früher?
Ich denke, dadurch, dass Emo nicht die einzigen deutschsprachigen sind. Und okay, der CC auch noch, aber ich denke, dass ich mit Emo im Zimmer bin, ja. Aber mit dem Fabro spiele ich ein bisschen Call of Duty online beim Handy. Also mit dem habe ich auch Kontakt. Aber ja, wie gesagt, man kennt sie doch schon gut. Und das ist eigentlich immer so, wie wenn man mit Freunden in den Urlaub fliegt. Also ja. Das ist immer ganz lustig.
Wird die Konsole mitgenommen nach Italien?
Nein, beim Rennen nicht.
Es gibt ja Pausentage oder so, muss ich ja irgendwie auch ablenken. Hätte ja sein können.
Ja, nein, Netflix ist da.
Ah, okay. Ja, sonst habt ihr euch ein paar Etappen schon rausgesucht? Ist das, hat man, oder macht man das überhaupt? Sagt man, nee, es geht eigentlich nicht, man schaut einfach am Abend vorher dann rein. Ich denke mal, so ein paar Sachen wird man sich schon mal angeschaut haben. Also mir als Fan sticht jetzt, also meine Lieblingsetappe wird die 16. Etappe sein, die Dolomiti-Etappe. Ich weiß nicht, ob es dies mit den meisten Höhenmetern, es werden auf jeden Fall sehr viele. Ist ja mit Fedaya, mit Passo Pordoi, mit Passo Giao, drei Pässe auch über 2000 Meter. Ja, als Fan sagt man spektakulär, als Fahrer vielleicht, ui, das wird besonders hart. Hast du ein paar Etappen schon dir im Vorhinein angeschaut, wo du sagst, wow, auf die wird's ankommen?
Also ich muss zugeben, ich habe es einmal so überflogen in Giro, aber auch jetzt nicht so genau angeschaut. Und gestern habe ich das E-Mail gekriegt vom Performanceplan. Da schaue ich mal rein und da ist immer ganz gut beschrieben, wie es ist. Und ja, es ist halt, man muss halt mal ein bisschen schauen, wie sich die Situation ergibt mit dem Emo und auch mit dem Sagan. Und also ich werde mir sicher meine Etappen auspicken, wo ich meine Chance bekomme, ja. Und das schauen wir jetzt dann einmal die nächsten Tage.
Ja, es ist ja tatsächlich so zweigeteilt. Also am Anfang hat man viele Sprinter-Etappen. Die letzte Woche wird dann sehr bergintensiv. Zwei Zeitfahren gibt es insgesamt. Wie schätzt du es ein? Wie liegt euch dieser Giro? Also klar, Sagan wird auf Etappensiege gehen und Emo wird auf Gesamtklassement fahren. Was glaubst du ist möglich? Was sind eure Ziele?
Also ich glaube, dass für richtig viel möglich ist. Mit dem Beta, der ist jetzt wieder richtig, also der ist richtig gut in Form und so und der kann da sicher zwei Etappen gewinnen oder drei, also ist sicher möglich. Ich denke also, und auch der Emo, also gesamt, der liegt ihm ja, es sind echt fast nur Bergetappen und nicht viel Windetappen und so und ich glaube, das kommt allen Emo richtig gut entgegen und ja, also ich sage, Emo kann da sicher ganz vorne mitfahren. Also bin schon gespannt.
Er scheint ja auch ganz gut in Form zu sein. Baskenland-Rundfahrt hat er schon erste sehr gute Ergebnisse gezeigt. Klar, bei der letzten Etappe ist er mit dem Gesamtklassement ein bisschen nach hinten gegangen, weil er da die Gruppe verpasst hat, diese wilde Etappe, die da in der Abfahrt auseinandergerissen ist. Aber ansonsten scheint er schon langsam wieder besser in Form zu kommen, nachdem er ja letztes Jahr echt ein schwieriges Jahr hatte.
Ja, also letztes Jahr war ein wenig besonders es war jetzt Corona-Jahr und ich habe es auch bei mir selber bemerkt, Burgos habe ich die erste Etappe gewonnen, aber dann bin ich auch eher rückwärts gefahren und dann bei der Vuelta hat es dann zum Glück wieder passt. Also das war irgendwie echt speziell mit dem Timing vom Training und ein paar haben das echt richtig gut hingekriegt. Und ein paar waren ein bisschen mehr müde und so. Und heuer, ja, schauen wir mal. Also der Emo, wie du gesagt hast, der ist auch in UAE schon ganz gut gefahren bei der Bergankunft. Und ich denke, also ich bin mir sicher, der steht richtig gut da beim Giro.
Aber für euch beide ist das jetzt das Highlight der Saison bisher, oder? Oder auch insgesamt?
Ja, also für mich persönlich jetzt der Giro und dann die Vuelta noch. Und ja, ist noch lang hier zur Vuelta. Also jetzt voller Fokus auf den Giro.
Vor allem können wir, wenn wir jetzt gerade schon drüber gesprochen haben, ob das Emu entgegenkommt oder wie er in Form ist. Es wird vor allem, wenn man sich das anschaut, man braucht das jetzt nicht sagen, jede Grand Tour entscheidet sich in der dritten Woche, das ist ja klar, aber es also wie man den Giro kennt, oft passieren da ja mal ein paar verrückte Dinge oder es ist auch ein bisschen chaotischer. Und ich habe das Gefühl, diese letzten beiden Etappen, die haben schon das Potenzial für ganz wilde Geschichten, weil die letzten, also an der vorletzten, also 19. Etappe Bergankunft und die letzte Etappe auch nochmal 3 Pässe über 2000 Meter oder zumindest die ersten beiden und ich glaube 4.000-5.000 Höhenmeter. Also es kann wirklich am letzten Tag vorm abschließenden Zeitfahren nochmal alles passieren. Ich habe das Gefühl, es könnte dieses Jahr hauptsächlich darum gehen, wer ist einfach am letzten Tag überhaupt noch mit dabei, weil ich glaube nicht, dass den Giro jemand gewinnen wird, der sich in der zweiten Woche einen Vorsprung rausfährt und den verwaltet, sondern mehr darum, ja, also das klassische Fahren am letzten Berg, nach und nach fliegen die Nummer 7, die Nummer 6, die Nummer 5 raus und wer halt am letzten Tag noch am längsten halt die Leistung halten kann, wird am besten abschneiden und da würde ich sagen, ist Emu ja schon einer, der jetzt nicht der attackierende Fahrer ist, der in der zweiten schon von vornherein wild fährt und hier und da attackiert, sondern der halt einfach über sehr langen Zeitraum konstant seine Leistung halten kann. Würdest du das so auch sehen, oder?
Ja, genau. Also Massa, der hat auch nie wirklich einen schlechten Tag und immer am Vierten bei der Tour. Das sagt der alles, also ist sehr richtig gut und ich denke, dass er beim Giro genauso an die Leistung anknüpfen kann und dann ist sicher der Kampf ums Podium drinnen und wie du sagst, also das ist mehr Ausscheidungsrennen, glaube ich, im Grunde genommen. Also ja, im Endeffekt, das Niveau ist so hoch von den ersten 10 Fahrern, sagen wir, im Gesamtklassement und dann geht es echt darum, wer hat ein bisschen einen schlechten Tag und wer nicht und der Emo, glaube ich auch, dass der da sicher konstant richtig gut fahren kann. Und ja, sonst, wenn man mal wo Zeit verliert, man kann ja immer was probieren und ein bisschen offensiver fahren und wie man in Carapaz gesehen hat, wie der in Giro gewonnen hat, auch zwischendurch einmal die Zeit verloren gehabt und hat trotzdem nur in Giro gewonnen. Also wenn man irgendwo mal ein bisschen verliert, glaube ich, ergeben sich neue Chancen und die muss man halt dann auch nützen.
Ich glaube, genau das wird den Giro dieses Jahr richtig, also das Zuschauer auch richtig spannend machen, weil es werden sicherlich auch schon mittendrin mal ein paar Fahrerzeit verlieren. Und diese dritte Woche hat viele Möglichkeiten für Leute, die was riskieren müssen auf diesem Berg. Und ich glaube, dass es dann zwischenzeitlich ein echt schnelles Rennen werden kann. Auch schon auf dieser Dolomiti-Etappe, die 16 war es, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass es da schon den ein oder anderen Kandidaten geben wird, der sagt, gut, jetzt muss ich halt mal was versuchen und dadurch das Rennen eventuell sehr schnell oder sehr spannend machen könnte. Also da bin ich schon sehr gespannt. Du hast jetzt schon die Konkurrenz ein bisschen angesprochen. Klar, man kennt jetzt die absoluten Top-Favoriten, wenn man jetzt mal nur die Namen anschaut, kann man sicherlich sagen, Egan Bernal, mit dem muss man da rechnen. Alexander Vlasov, Mikkel Landa, das sind schon gute Namen mit dabei. Es gibt aber auch so ein paar so Fragezeichen. Für mich tatsächlich am meisten gespannt, finde ich, bin ich fast auf die Koenig Quickstep, die ohne einen einzigen Sprinter so wirklich mit am Start sind, was man von dem Team jetzt auch nicht wirklich kennt. Und vor allem mit einem Remco Evenepoel, der seit, was weiß ich, wie vielen Tagen kein Rennen mehr gefahren ist, von dem man also als Fan, als Zuschauer keine Ahnung hat, wie ist der überhaupt in Form. Aber sie reden immer noch davon, beim Giro auf Gesamtklassement fahren wollen. Wer sind aus deiner Sicht so die Hauptfahrer, auf die man schauen muss? Und wie siehst du De Koenig oder Remco speziell für den Giro dieses Jahr?
Ja, also auch wie du gesagt hast, die normalen Kandidaten halt wie Egan Bernal oder Landa, der Vlasov ist auch sicher richtig gut und also ich zähle da auch einen Emo dazu und ich habe auch vorher die Startlisten angeschaut, ich muss da nochmal nachschauen. Wer vorne nur ist,
nochmal da. George Bennett fährt für Jumbo. Bauke
Mollema ist noch dabei.
Roman Bardet.
Genau, George Bennett.
Genau, DSM mit so einer Doppelspitze, Bardet und
ist der erste Giro für den Bardet, glaube ich, gell?
Ja,
ich glaube,
Bardet und Hindley fahren da Doppelspitze für DSM. Dann ist Yukathi noch dabei.
Ah, Yukathi ist auch, also ich glaube, dem kommt der Giro auch richtig gut entgegen. Also die Berge und so. Ja, es ist irgendwie cool, weil ich glaube, das ist echt okay, es sind jetzt zwei, drei Leute dabei, die schon die Tour gewonnen haben. Aber grundsätzlich, glaube ich, kann da echt, sagen wir es an, um die 8, 9 Leute, die da um einen Sieg fahren können. Und ich bin auch gespannt auf den Remco, weil der war ja, also bis zu seiner Verletzung, das war ja richtig abartig, was der gemacht hat. Und ich bin da auch gespannt. Also ich habe in der Sierra Nevada getroffen und er selber sagt da ja, er muss mal schauen, wie es geht und so. Aber ja, also ich traue den auch genauso im Kampf ums Podium zu, also muss ich schon sagen. Und er schaut sehr dünn aus.
Das habe ich also gehört, ja.
Ja, er schaut echt dünn aus, ja.
Was hat er denn noch so erzählt? Kannst du ein bisschen aus dem Nickerchen plaudern? Was erwartet er vom Giro?
Ah, wir haben gar nicht so viel über das geredet eigentlich, muss ich sagen. Also ich habe halt nur geredet, ob er wirklich in Giro fährt, und er hat gesagt, ja, sein erstes Rennen und mal schauen, wie es geht. Und ja, ich glaube, der hat ja nur mal vor einem Monat der Pause gemacht gehabt. Aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht manchmal, weil es waren ja dann doch nur 5-6 Wochen bis zum Giro, und vielleicht ist es manchmal nicht so schlecht, wenn man da nur mal ein bisschen Luft dran lässt, so 6-7 Wochen davor. Ja.
Da bin ich sehr gespannt, weil also man hört es ja jetzt auch schon von Pogacar und Roglic, dass die dieses Jahr vor der Tour ein bisschen weniger fahren wollen. Eventuell diese klassische Dauphiné fahren beide dieses Jahr, glaube ich, nicht. Bisschen Ruhe nochmal vor der Tour. Das ist ja sonst, war es ja immer der Klassiker. Es gibt immer diese klassischen Ein-Wochen-Rundfahrten zur Vorbereitung nochmal. Bei Remco ist es jetzt aber ganz krass. Der ist ja seit, wie vielen Monaten kein Rennen mehr gefahren. Glaubst du, das kann klappen, so wenn man direkt in den Stress, in diese Rennsituation einsteigt überhaupt?
Ja, also ich meine, heutzutage ist das schon alles ganz anders. Die Wissenschaft im Training hat sich auch so weiterentwickelt, und man kann ja schon also im Training so harte Intervalle fahren und genauso die Reize holen, dass du dann im Rennen brauchst, dass du richtig gut performen kannst. Und ich denke schon, dass das geht. Ja. Also man sieht es ja auch beim Emo, der ist ja auch kaum Rennen gefahren mit der, ich glaube, UAE-Tour, Baskenland und dann eben im Giro. Also ja. Ich glaube, dass das sowieso, also das ist sowieso so die Strategie bei den meisten GC-Fahrern, eher wenig Renntage und viel Vorbereitungszeit. Man kann halt echt im Training schon richtig gute Form steuern und ja, zwischendurch mal wieder so eine Woche ein Rennen rein, das funktioniert schon richtig gut. Ja.
Jetzt hast du schon gesagt, du freust dich besonders auf den Giro, ist eine deiner Lieblingsrundfahrten. Wie ist denn so die Situation außenrum immer so beim Giro im Vergleich jetzt vielleicht zu anderen Rennen? Man kennt ja immer mal wieder doch so Bilder von Radsportlern, die dann immer wieder aus irgendwelchen Hotels irgendwelche spärlichen Bettenfotos oder sowas posten. Wie ist es in Italien, wenn man da unterwegs ist? Wie sind so die Umstände?
Also ich bin jetzt zweimal in Giro gefahren und ich muss sagen, es war zweimal echt voll okay. Also ja, man schläft irgendwie auch immer so in Tourismusorten und da gibt es immer gute Hotels. Es ist bei der Tour de France ein bisschen anders, weil da bist du ja oft irgendwo so außerhalb von Paris einmal oder in der Bretagne, wo es nicht wirklich jetzt so Hotels gibt, sondern die klassischen Bed and Breakfasts halt so neben der Autobahn. Oder? Aber ich muss sagen, wir waren bei der letzten Tour eigentlich auch immer, waren wir recht verschont. Und Vuelta ist da auch ähnlich wie beim Giro. Du fährst auch meistens wo relativ viel Tourismus ist. Und grundsätzlich von 25 Nächten, sagen wir mal, ist 20 Mal voll okay. Also ja, es geht. Also ich denke, das hat sich auch schon weiterentwickelt und so. Also sicher nicht mehr so wie früher. Und vom Essen her ist sowieso, wir haben immer einen Koch dabei. Und ja, das passt perfekt. Und Italien ist auch, wenn du keinen Koch dabei hast, denke ich, ganz gut.
Ich wollte gerade sagen, in Italien kannst du auch bestimmt woanders ganz gutes Essen holen.
Ja, so, genau. Wie man das kennt. Zumindest Pasta schmeckt immer gut. Ja,
geht immer. Pizza und Pasta, ja. Überall gut. Was ich mich mal noch gefragt habe, jetzt ist ja irgendwie auch die Situation anders, wie jetzt du kennst Grand Tours mit sehr vielen Zuschauern bei der Tour de France. Hier, man kennt diese klassischen Gänge, wo man gefühlt nur einen halben Meter breit Platz hat. Letztes Jahr und auch dieses Jahr ist es jetzt noch ein bisschen anders, dass ja teilweise die Zuschauer, ja, was heißt gebremst werden, teilweise wird es verhindert, dass Zuschauer da sind, klar, wegen der Pandemie, das ist ja klar. Wie ist das eigentlich als Fahrer? Jetzt bist du ja letztes Jahr bei der Vuelta auch mal als Kapitän gefahren, heißt, du warst immer in der hitzigen Phase mit dabei um den Roglic rum, wo links und rechts sich die Fans anschreien. Nimmt man sowas eigentlich als Grand Tour-Fahrer wahr? Findest du das gut? Stört das nicht eigentlich eher sogar, wenn da links und rechts einer mitrennt und man kaum Platz hat und wie auch immer?
Grundsätzlich, also das pusht schon richtig und es ist echt ein cooles Gefühl. Und da sitzt du oft im Bus und hast so ein bisschen einen Tinnitus. Also, es ist echt so. Oder du hörst auch gar nicht, was die im Radio sagen, weil es einfach so laut ist. Ist schon ganz cool. Aber es ist halt so, es ist immer so am Anfang, wenn man es nicht gewohnt ist, so eine Stressphase, wo man sich wegen, ja, mal drauf gewöhnen muss. Also, das macht das Ganze eigentlich viel stressiger, weil es ist schon stressig im Rennen und dann nur so laut und dumm, dass halt von der Konzentration ist, das ist echt brutal. Und, Aber also ich bin echt froh, dass da immer viele Zuschauer sind am Straßenrand. Aber es ist schon manchmal stressig und man muss halt schon irgendwie nur mal mehr konzentriert sein. Und da bist du echt oft, vor allem wenn es jetzt eine flache Etappe ist, vielleicht sogar ein bisschen windig, da bist du oft im Zug oder im Bus dann mehr kaputt im Kopf als wie körperlich, weil es halt einfach, ja, wenn du mal 4 Stunden richtigen Fokus haben musst, das ist halt einfach ein brutaler Stress für den Kopf. Ja.
Aber nimmt man da eigentlich dann überhaupt noch wahr, was da geschrien wird oder einfach nur, dass man von allen Seiten angebrüllt wird? Ich frage auch aus dem Interesse, weil ich, wie gesagt, wenn alles gut läuft, am San Bernardino auf der 20. Etappe irgendwo stehen werde, ich muss ja wissen, was ich euch zurufen soll.
Also wenn du jetzt im Gruppetto fährst, nimmst du alles wahr. So grundsätzlich unterm Rennen auch, aber so jetzt im kompletten Finale, wo du wirklich vor dem Anschlag bist, das ist so... Ich glaube, wenn du jetzt darauf konzentrieren würdest und so, nimmst du das auch wahr, aber das ist halt mehr so, ja, da bist du halt so ein bisschen in dem Tunnel drinnen und bekommst halt das so nebenbei einfach mit. Aber es ist schon ein geiles Gefühl, wenn da Leute schreien und das hat man sich halt immer im Fernsehen angeschaut und dann ist man halt auf einmal selber dabei. Also das ist schon richtig cool.
Aber bei deinen Bergfähigkeiten, glaube ich, warst du noch nicht so oft im Gruppetto, oder?
Doch, ich war schon oft im Gruppetto. schau, das haben wir in Gruppetto.
Ja, wir haben noch eine Sache vor, die jetzt nicht mehr nur 100% ums Sportliche geht. Wir geben unseren Gästen meistens so ein Social-Media-Zeugnis. Und da war ich jetzt die letzten 2, 3 Tage ein bisschen am Recherchieren, nenne ich es mal, und habe mal durchgeschaut. Du hast ja verschiedenste Kanäle, also bist auf Strava aktiv, hast sogar einen Twitter-Account, bist auf Instagram unterwegs, gibt schon mal viel Content. Wie es jetzt beim Zeugnis ist in der Schule, also die Note, ich schwanke so zwischen 2 Noten, sagen wir es mal so. Deswegen würde ich dir jetzt ganz gerne aber so 4, 5, so eine mündliche Prüfung können wir jetzt ja vielleicht noch machen. Ich habe da so ein paar Instagram-Kommentare gefunden und würde die einfach vorlesen und gerne nach einem kurzen Statement von dir erfragen. Und eins, da habe ich heute auch musikalisch schon was auf die Ohren bekommen. Ein Post von Lennart Kemner mit dir zusammen. Dein Kommentar drunter, ich fühle mich Disco.
Ja, das ist ein Song, ja, ich fühle mich Disco. Ich weiß gar nicht mehr, wer das singt. Der singt ja das Sexualverkehr. Das hat ziemlich lustig.
Der Titel sagt schon alles.
Ja,
das ist eine richtig gute Scheibe.
Also ich habe mich, das gehört ja zur journalistischen Vorbereitung natürlich dazu. Lukas und ich haben uns den Song heute zur Interviewvorbereitung auch angehört. Wir haben gesagt, oh, das hat wirklich Hitpotenzial. Wer hat denn den Song ausgegraben? Wo hat man den denn gehört? Was hat es denn damit auf sich?
Genau, Christian Steifen, so heißt er. den Song habe ich von den... Also den Sexualverkehr habe ich von der, wie heißt die Krimiserie, die bayerische, Leberkast-Junkie.
Ach so, ja. Eberhofer.
Eberhofer. Da ist einmal so ein Song dabei von dem, das Sexualverkehr. Und dadurch bin ich auf das gekommen und dann habe ich das, ich fühle mich Disco angehört. Und also für mich ist das immer ein guter Motivationssong vor dem Rennen.
Bist du also quasi der Bora-interne DJ?
Ah, es kommt drauf an, es wechselt immer ein bisschen.
Wer hat da die Nase vorne im Bus?
Der Böste, also der Böstelberger, Luke, spielt auch immer gerne DJ. Aber wir sind, also der Lenny, also wir sitzen da immer zusammen meistens und dann kreieren wir selber eine Playlist. Und vom Team haben wir auch die Playlist, die wird meistens abgespielt von unserem Busfahrer. Aber so wie Tour of the Alps, da habe ich dann den DJ gespielt bei der letzten Etappe. Und da hat man schon bemerkt, da war ich einfach in richtig guter Mitte. Also da habe ich richtig gute Scheine.
Ja, anscheinend kann man mit dem Song Etappen gewinnen. Das merke ich
mir. Ja, und es gibt ein paar andere, die auch noch richtig motivierend sind. Okay. Ja. Scooter zum Beispiel, also das ist einfach ein Klassiker.
Ja, sehr gut. Ja, dann haben wir noch, das ist schon mal eine gute Erklärung. Dann haben wir noch, ich habe noch ein paar andere Posts rausgesucht. Ein Foto von dir auf Mallorca, unter das Lennart Kemner kommentiert hat, hallo, ist der Pascal Ackermann noch da? Jetzt kennt man ja auf Mallorca verschiedenste Möglichkeiten, wie man sich auf Mallorca austoben kann. Welcher Typ Mallorca bist du denn?
Hallo, ist der Pascal Ackermann noch da? Jetzt kann ich mich erinnern. Ist ein bisschen ein Insider. Ja,
dachte ich mir.
Ja, also vom Lenny und von mir. Nein, in Mallorca, wenn wir da in dem Hotel sind, wo wir halt immer schlafen im Team, Und da halt ein paar Touris unterwegs sind, die fahren halt dann immer mir oder den Lenny beim Ausgehen, wenn wir zum Bus gehen, zum Rad. Hallo, ist der Pascal Ackermann noch da? Ist halt immer ganz, ist halt immer ganz witzig, wenn du zwei Wochen dort bist und das jeden Tag viermal hörst.
Ack ist die Male Legende.
Ja.
Ja, sehr gut.
Ja, der verzauberte Pensionist mit seinem Grinsen. Und so. Also jetzt. Sind wir ganz scharf drauf, dass er ein Foto macht von ihm, glaube ich.
Stark. Ja, sehr gut. Dann, also man merkt schon, es wiederholen sich die Leute, die kommentieren. Das ist so eine kleine Gang, da müssen wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Dann hier Schnetzeln with the Schnetzelmeister, Lennart Kemner, und drunter Kommentar, schön einen weggeschnetzelt, Ehre.
Ja, das kommt von, also Schnetzeln, der Ausdruck kommt von mir, aber Schnetzeln eingebunden haben wir beim Fortnite-Spielen. Oder Lenny und ich eine schwere Fortnite-Phase gehabt haben und da haben wir immer Schnetzelmeister gesagt, wenn du richtig viel Häuser umguckt hast.
Ich sehe schon, aber es gibt so eine kleine Zuckergang bei euch, oder?
Nee, es geht, es kommt drauf an.
Dann ist mir aufgefallen, dass unter zwei oder drei Fotos von dir tatsächlich Remco auch kommentiert hat, hier einmal auch Don't Be Too Fast Mate. Also kennt ihr euch so ein bisschen, ist das wie Zufall oder habt ihr irgendwie auch so schon mal ein bisschen Kontakt gehabt?
Ja, ein bisschen so von, in Argentinien sind wir das erste Mal gemeinsam gefahren, was sein erstes Rennen war. Und da habe ich die Bestzeit gehabt beim Zeitfahren und dann hat es er gehabt. Und es war irgendwie so, dass drei Leute am Hot Seat waren. Irgendwie so war das, glaube ich. Und da haben wir halt ein bisschen gequatscht und dann sind wir Türkei-Rundfahrt gemeinsam gefahren und so. Und ja, man ein bisschen halt Smalltalks werben, Rennen.
Also man hat schon so Buddies im Feld, oder? Wo man so auch im Feld, ab und zu im Feld mal, ja, wenn man neben denen fährt, mal was quatschen kann.
Ja, sicher. Also so zwischen dem Rennen, man fährt ja nicht immer Vollgas und dann sind einmal, vor allem bei drei Wochen, da hast du schon oft einmal so die Überstellungsetappen und da kennt man halt so ein paar Leute, mit denen man ein bisschen quatscht und ja, mit denen man halt auch vielleicht einmal im Trainingslager, wo man Privatbullis trifft und trainieren geht und so. Oder halt meine anderen österreichischen Kollegen, also ja.
Ja, dann kommen wir zum letzten Foto. Geht wieder um einen gewissen Remco.ev. Ein Foto von dir gepostet und da sind ihm offensichtlich zwei Dinge aufgefallen. Er schreibt nämlich, time to take off the mustache and replace it by socks. Sag mir mal so, du hast auf dem Foto mehr Schnauzer als Socken.
Ja, das stimmt, ja. Das mache ich immer für die Kolore, dass da ich ein bisschen brauner unten bin. Deswegen fahre ich immer mit abgeschnittenen Socken oder Knöchelsocken halt. Und ja, ein Schnauzer wird schon über ein Jahr, anderthalb Jahre bald. Also.
Ja, stark.
Ja, ja.
Das sind nämlich die perfekten Überleitungen jetzt, weil Kategorie 1 ist abgeschlossen, Social Media Zeugnis. Bist du mit einer 1- glatt durch? Zum perfekten Zeugnis fehlen auf Strava natürlich auch noch Wattwerte. Das ist mir aufgefallen. Ich habe nämlich vorher ein bisschen analysiert und wollte mal schauen bei deiner Tour auf die Alps. Du hast ja Comps geholt. Da hätten mich jetzt die Werte auch noch interessiert. Die sind noch nicht mit hochgeladen. Also das wäre noch das Einzige, wo du dich verbessern könntest. Der Rest ist echt top. Und jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie. Jetzt hatten wir das gerade mit den Socken. Den Schnauzer hast du jetzt angesprochen vor 1,5 Jahren. Nervt es dich eigentlich, wenn man dich darauf anspricht so? Frage ich lieber, bevor ich dich darauf anspreche.
Ich trage ja stolz. Also.
Das ist überragend.
Ich trage ja mit Stolz. Also. Aber ich verändere nicht mehr ein bisschen. Ich habe mal manchmal länger gehabt. Dann, einmal habe ich sogar gefärbt gehabt. Das war echt lustig. Und jetzt habe ich immer ein bisschen gestutzt. Also, ja.
Aber mir ist schon aufgefallen, dass sich das bisschen bei euch im Team auch durchgezogen hat, oder? Also ich glaube, Schachmann war doch auch mal irgendwie eine Zeit lang kurz mit einem Schnauzer. Gefühlt habe ich verschiedene Borderfahrer in den letzten Jahren mal immer mal wieder zumindest kurzzeitig mit einem Schnauzer gesehen. Bist du da so der Style-Ikone im Team?
Inspiration für die ganzen Schnauzer-Gänge. Nein, ich muss sagen, der Schwarze hat den schon länger drin. Wir haben ja bei der World schon
gekommen. Ah, stark. Ja, und dann ist uns irgendwie auch noch aufgefallen, das Lustige ist, also wir hast doch gerade schon erzählt, du, Lennart Kemner und so, ihr habt da so ein bisschen eine Gang und es wirkt auf uns, oder Pöstlberger hat in seinem Vlog die Austria-Gang, nennt er sie. und das Lustige finde ich ja daran, dass es anscheinend für englischsprachige oder ausländische Kommentatoren schwerfällt, euch auseinanderzuhalten, weil gefühlt seid alle, ich glaube, 4 oder 5 österreichischen Borderfahrer, ihr seid grundsätzlich ein und dieselbe Person, wenn da kommentiert wird. Ja, ich glaube, bei deiner Burgos-Etappensieg war, glaube ich, 5 Minuten lang nicht klar, wer da eigentlich überhaupt gewinnt. Dann ist es mal Patrick Konrad, dann ist es mal Gregor Mühlberger letztes Jahr noch, dann bist es du so. War der Schnauzer vielleicht auch dein Zeichen, um zu sagen, hey, das bin ich?
Na, keine Ahnung. Es war irgendwie so zum Spaß. Also ich habe mich, also am Trainingslager war ich zu faul, einfach zum Rasieren im Gesicht. Und wie es halt heimgegangen ist zur Freundin, habe ich gedacht, okay, jetzt rasierst du den, habe ich den Schnauzer überlassen, habe das witzig gefunden und nächsten Tag haben wir nur Farbe gekauft und haben ihn gefärbt. Und dann habe ich echt so einen richtigen Pornobalken gehabt, so dünn und ganz schwarz und richtig schwarz, so übertrieben einfach. Und da hat jeder recht gelacht, wie ich so zum Frühstück gekommen bin. Und ja, irgendwie, manchmal habe ich so gedacht, da rasierst du ihn weg, aber das ist dann echt so, da setzt du an und denkst dann so, na, das kann einfach nicht abpassieren.
Nee, dann muss man es auch durchziehen, da bin ich voll dabei. Was ich mich auch noch gefragt habe, jetzt hatten wir so ein bisschen diese Austria-Gang. Ich habe das Gefühl, wenn man zumindest die Instagram-Kommentare liest, ihr habt da irgendwie den norddeutschen Lennart Kemner einfach mit integriert. Kann das sein?
Ja, der Lenny spricht ja schon österreichischen Dialekt. Also sagt er, seine Haxen tun ihm weh, sagt er schon. Also, Alter. Und ja, mit dem Lenny verstehe ich mich richtig gut und ja, das ist einfach. Macht einfach Spaß, wenn man gemeinsam Rennen fährt und generell bei uns im Team. Also da entstehen schon Freundschaften, also es ist nicht nur Teamkollegen.
Aber es gibt auch noch so eine andere Gang, die Sprinter-Gang, von der erzählt uns immer Pascal Ackermann. Da wird natürlich auch immer im Trainingslager gibt's bestimmte Aufnahmerituale. Wer ist denn die coolere Gang? Die Austria-Gang oder die Sprinter-Gang?
Ah, was ist das für eine Frage? Also. sind beide coole Gangs.
Ja, das ist die aber offizielle Antwort.
Wir haben keine, also wir sind, da ist kein Gangkrieg, also alles gut.
Aber wer macht denn die bessere Musik? Weil von Ackes ist man so ein bisschen die Schlagerparty gewöhnt.
Ja, es ist ein bisschen, wie die Stimmung ist. Also manchmal würde ich sagen, ist echt immer cool, wenn es die klassischen Ballermann-Hits gibt und so. Und manchmal ist es einmal gut, wenn wieder Abwechslung drinnen ist und man spielt ein bisschen was von normale Musik ist ja auch normale Musik, aber halt einfach das, was halt im Radio auch spielen.
Aber motiviert beides. Ist die Chiru-Playlist schon geplant?
Nein, ist noch nicht geplant. Also ist noch nicht geplant. Da muss ich mal mit unserem Busfahrer reden.
Also sollte ich es irgendwie schaffen, bei der letzten Etappe am San Bernardino Pass zu stehen, nehme ich den lautesten Lautsprecher, den ich finde und mache, ich fühle mich Disco mal auf Anschlag, bis alle Schweizer und Italiener um mich rum weggehen.
Passt, perfekt.
Also wenn du den Song irgendwann hörst und dir wahrscheinlich das Laktat schon aus den Ohren rausspritzt, dann wollen wir das sehen.
Ja, genau.
Ja, sehr geil. Ja. Dann haben wir doch viel erfahren heute. Ich bin richtig gespannt. Du hast erzählt, am Mittwoch geht's los. Was macht man jetzt noch in den letzten Tagen? Macht man jetzt die letzte Woche lieber noch mal ein bisschen lockerer? Versucht man die Spannung zu halten? Du hast schon erzählt, du wirst jetzt gleich noch mit Entenbraten bekocht. Ist das so nochmal die heimische Kost, bevor es mit Nudeln und Pasta weitergeht?
Nein, also das war einfach nur im Kühlschrank, bevor es schlecht wird. Na, also vom Training her, also sicher trainiert man schon noch Intervalle und so, aber jetzt nicht mehr so viel Umfang und schaut halt einfach, wie du gesagt hast, dass man die Spannung ein bisschen hochhält. Und startet ja mit einem Prolog und dann die ersten 2 Etappen sind ja auch flach. Also ist echt gut zum Einrollen. Also perfekt, weil so wie bei der Vuelta, wo halt am ersten Tag zum Beispiel schon einfach richtig schwer ist, da musst du halt einfach schon, also kannst nicht einfach 4-5 Tage easy machen und dann starten, dann musst du schon ein bisschen was trainieren davor, aber jetzt da schau Intervalle fahren und die Spannung hochhalten, aber man kann da sicher relativ relaxed das Bergfahrer reinstarten, denke ich mal.
Ich habe gesehen, deine Startnummer soll die 77 sein. Ist das korrekt?
So also, stehst du bei meinen Cycling Stats zumindest. Da stehst du mit der 77 drin.
Ah, das weiß ich noch gar nicht. Okay.
Bist du abergläubisch, was sowas angeht? So eine 77 ist ja eine Engelszahl, sagt man da ja auch. Bringt zwar Glück bringen. Ja, wenn es zweimal die gleiche, entweder Schnapszahl oder Engelszahl, je nachdem, was für ein Bereich man da angelegt ist. Aber also, bist du da abergläubisch? Weil man kennt es ja von manchen so Radfahrern, dass sie die 13 irgendwie dann ich verkehrt rum hinhängen oder so.
Ein bisschen abergläubisch bin ich schon bei manchen Sachen. Ja, das muss ich schon sagen. Also, das gebe ich zu, ja. Also, ich montiere zum Beispiel immer die rechte Startnummer als erster oder ja, solche Sachen halt. Und ich sage auch immer, wenn ich dreimal vor dem Rennen aufs Klo gehe, dann weiß ich, es ist ein guter Tag.
Ja. Ja, aber das ist ja das Gute, jetzt bei der 77 ist es egal, ob du rechts oder links zuerst machst.
Stimmt, ja.
Also 77 ist ungewohnt, weil für normaler mit meinem ersten Buchstaben G bin ich eigentlich immer, habe ich meistens einen Dreier in der Nummer.
Also. Ja, stimmt, aber ihr habt natürlich sehr, also Sagan ist mit der 71 bei euch drin und dann hat Aliotte, Benedetti, Bodnar, Buchmann, Fabro, gesehen, ja, da bist du mit Großschartner, da kommt nur noch Ost nach dir. Also ihr seid brutal, sehr anfangsalphabetslastig, muss man sagen.
Das habe ich noch nie gehabt. Und ich muss auch sagen, das wird jetzt richtig ungewohnt, weil sonst bin ich es gewohnt, dass ich immer komplett Deutsch spreche die ganze Zeit oder Mundart. Okay, Teamsprache ist grundsätzlich Englisch, aber wenn jetzt von 7 Fahrer 6 Deutschsprachige am Tisch sitzen, sprichst du einfach Deutsch und also manchmal auch Englisch, weil man will ja nicht, dass sich da jetzt wer dann als Außenseiter irgendwie fühlt. Aber jetzt weiß ich, jetzt wird jetzt die ganze Zeit Bibidi Babidi sein. Und Italienisch. Ja, es wird auch ungewohnt.
Wie gut ist dein Italienisch?
Ein bisschen kann es. Also verstehe du eigentlich relativ viel und reden habe ich mal ein bisschen können, aber das habe ich wieder verloren, weil ich jetzt einfach 4 Jahre kein Italienisch gebraucht habe. Aber bei CCC war eigentlich so die Teamsprache Italienisch, muss ich sagen.
Und naja, gut,
ich habe zwar kein Wort Italienisch können davor, aber irgendwie, man spricht ja immer nur über selber und das irgendwann, also das merkst du ziemlich schnell dann.
Musst du einfach nur noch rausfinden, was ich fühle mich Disco auf Italienisch heißt, dann gewinnst du alle.
Ja, genau.
Ah, ich würde so viel geben, Peter Sagan im Bus zu sehen, zu ich fühle mich Disco rumtanzen oder so. Das ist, dann reicht es auch so mit 1 mit Sternen im Social Media Zeugnis, wenn du das hinbekommst. Peter Sagan zu ich fühle mich Disco, dann ist wirklich perfekt.
Wenn noch ein Etappensieg vielleicht, dann.
Ja, da kann man sich schon mal Disco fühlen. Ja, sehr cool. Ja. Dann würde ich sagen, entlassen wir dich zur Entenbrust. Cool, dass du da warst, hat echt mega, mega Bock gemacht. Wir freuen uns sehr auf den Giro, sind gespannt, drücken natürlich alle Daumen, wünschen viel Erfolg und dass es gute 3 Wochen für euch werden.
Perfekt.
Und wir werden es uns jeden Tag vorm Fernseher anschauen.
Okay, perfekt.
So. Einschätzung von einem Profi zum Giro haben wir uns abgeholt. Dann wollen wir jetzt nochmal mich natürlich auch dazu holen, den absoluten Amateur und ein paar unseriöse Meinungen dazu bekommen.
Jonas, du hast das Interview noch nicht gehört.
Richtig.
Eine Frage, die jetzt alle Hörer natürlich dir voraus haben. Fühlst du dich schon Disco?
Ich sage ja. Und ich mache den Dance.
Ja. Ein bisschen so wie in der Schule früher, wenn man so einen Insider hatte und dann einfach andere Leute nach irgendwas gefragt hat und dann so, hihi, der hat das Falsche gesagt.
Ja, Jonas war krank an dem Tag, als der Insider entstanden ist. Ja, dann würde ich sagen, wir haben einiges schon angesprochen. Jetzt lass uns aber nochmal knallhart investigativ Blödsinn reden. Also, nee, ernsthaft, lass uns nochmal auf die Strecke schauen, vor allem auf die Teams. Ein bisschen was haben wir im Interview schon angesprochen. Wo wollen wir starten? Jonas, du hast vor dir einen DIN A4-Block komplett von vorne bis hinten voll gekritzelt. Was steht da drauf?
Das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, wir feiern den Giro wahnsinnig ab. Das ist eines der geilsten Rennen, die es gibt, nah an der Tour dran. Aber es ist immer noch eine Rundfahrt, wo der Sieger des letzten Jahres nicht teilnimmt. Und das zum zweiten Mal schon, was ein bisschen merkwürdig ist, ehrlich gesagt. Aber gut, damit müssen wir klarkommen. Dafür schickt Ineos einen relativ guten Mann eigentlich hin, von dem man viel Gutes gehört hat, schon in der Vergangenheit, Egan Bernal. Ich glaube, ist das der Top-Favorit? Was meint ihr?
Ja, also
ja, es ist, muss man auf jeden Fall mit reinzählen, ja. Also in den Top 3, Top 4 Kandidaten würde ich ihn auf jeden Fall mit reinnehmen.
Man hat von ihm noch nicht so viel gesehen eigentlich dieses Jahr. Also Strade Bianche war natürlich krass, ganz am Anfang. Aber ansonsten hat er sich auch noch so ein bisschen rar gemacht. Deswegen glaube ich schon, dass der hier top vorbereitet zum Giro kommen wird und wenn einer bei Ineos top vorbereitet ist und er scheint jetzt seine Rückenprobleme aus dem Vorjahr so ein bisschen überwunden zu haben, zumindest was er in Interviews sagt und was man jetzt auch am Jahresanfang gesehen hat und dann ist, glaube ich, ein Egan Bernal bei einer Rundfahrt sehr, sehr schwer zu schlagen, weil er hat es einfach schon mehrfach gezeigt.
Was aber man zu Egan Bernal sagen muss, und das trifft ja wieder mal auf alles beim Giro zu, es ist einfach relativ unvorhersehbar, weil natürlich, er ist schon gute Ergebnisse in Eintagesrennen oder auch in kleinen Rundfahrten gefahren, aber er hat auch das letzte Interview, das ich von ihm mitbekommen habe, hat auch gesagt, die Rückenprobleme sind noch nicht komplett weg. Und wenn er in Topform ist, klar, ist er ein Anwärter aufs Podium und auch auf den Gesamtsieg. Aber er muss es auch erstmal zeigen, dass er 3 Wochen ohne Beschwerden durchfahren kann. Und das ist auch immer noch der Giro, da passieren irgendwelche wilden Sachen. Da ist einfach noch nicht diese 100%ige Vorbereitung, oft wie bei den Topstars für die Tour oder so, dahinter. Und man hat vor allem bei manchen Leuten, wie jetzt auch eben Egan Bernal, und das ist, finde ich, bei manchen Favoriten, noch nicht so viele Rennen gesehen. Und da kommen wir vielleicht auch noch zum zweiten Namen, was wir auch im Interview schon angesprochen haben, Remco Evenepoel. Da ist ja aber von, ich traue dem, wenn alles gut läuft, keine Ahnung, lass den am Ende aufs Podium fahren, warum nicht? Aber der kann auch in der zweiten Woche aussteigen, was weiß ich. Da ist alles drin. Das sind komplette, also er wird es schon wissen, wie fit er ist, aber für alle Zuschauer, für uns, kann ich 0,0 einschätzen.
Der Vorteil für Bernal, wenn er eine Schwäche hatte bei Rundfahrten bisher, dann war es ja auch das Zeitfahren, auch wenn er da sich dann doch immer noch solide geschlagen hat, also da nicht untergegangen ist. Und wenn man so die Favoritenliste durchgeht, so der Überzeitfahrer ist unter den GC-Fahrern nicht mit dabei.
Wenn dann Remco. Remco wenn dann ist Remco, natürlich.
Ist eben so ein großes Fragezeichen. Das ist so der einzige, wenn ich mir die hier so anschaue, wo ich sage, okay, der ist wirklich eine Klasse besser in Topform auf dem Papier als der Rest der GC-Fahrer. Weiß man natürlich nicht, wie fit er ist, aber ansonsten schenken die sich im Zeitfahren alle jetzt nicht allzu viel. Also da gibt es keinen so einen herausragenden. Von dem her kommt es tatsächlich auf den Berg an und da, wann hat jemand Egan Bernal am Berg mal geschlagen? Das ist.
Wir dürfen auch nicht vergessen, er ist bei Tirreno mitgefahren und ist in dieser komplett wirren Rundfahrt. Wir erinnern uns alle an die ganz verrückten Etappen mit Van der Poel und so weiter. Ist er Vierter geworden. Also ganz schlecht war das alles nicht, was er da abgeliefert hat. Wir können es einfach nicht einschätzen, weil er wenig gefahren ist. Sein großer Vorteil, glaube ich, genauso wie für Remco, der natürlich da hinkommt, aber die haben beide ein extrem starkes Team dabei. Beide mit einer absolute Top-Mannschaft, die sie da unterstützen können und beide mit einem richtig starken zweiten Mann, Ineos mit Sivakov, der immer auch darauf geschielt hat, das Team hat immer darauf geschielt, dass er auch mal stärker wird, nochmal bei 3 Wochen Rundfahrten. Sind wir uns noch nicht so ganz sicher, glaube ich, wie weit der wirklich da kommen kann, aber nichtsdestotrotz ist er auf jeden Fall ein wahnsinnig starker Helfer. Und bei Remco, die haben Jean Almeida dabei. Wir erinnern uns alle an letztes Jahr. Da war er nicht weit weg, das Ding dann wirklich zu gewinnen. Es ist dann noch Quickstep. Beim Giro gibt es immer Bonussekunden, 10 bei jeder Etappe für den Sieger. Und wir erinnern uns letztes Jahr, da hat Quickstep aber einige eingesammelt mit Jean Almeida. Also die sind da, fahren da sehr, sehr clever auch auf diese Bonussekunden und ich glaube, das wird ihnen enorm helfen, wieder abseits davon, dass sie noch ein wahnsinnig starkes Team haben, aber auch sind sie taktisch sehr gut eingestellt, gerade auch auf solche Bonussekunden.
Das wird Almeida helfen, das Profil hilft Almeida aber nicht ganz so, weil das, wo Almeida letztes Jahr dann eben die Zeit verloren hat, ist eben an den Anstiegen und davon gibt es beim Giro halt einiges. Es ist ein harter, es ist ein Kletter-Giro. Wir werden später gleich noch darauf zu sprechen kommen, dass jetzt auch nicht das Sprinterfeld auch nicht übermäßig ist, beziehungsweise zu den Sprintern kommen wir gleich noch. Wen muss man da von den reinen Kletterleuten dann noch mit reinnehmen? Wir haben, es sind natürlich so ein paar, die Verdächtigen, allseits Verdächtigen. Was ich auffällig finde, ist Team Bahrain mit Mikkel Landa, einer, der immer Top 10 fahren kann und wird wahrscheinlich auch und den ich tatsächlich auch für einen heißen Anwärter auf mindestens das Podium sehe, mit einem starken Team noch mit dabei, Pelle Bilbao, Gino Meda, also das ist ein gutes Team, das da am Start ist. Kann Mikkel Landa den Giro gewinnen? Ich glaube, ja.
Ich habe Folgendes einzuwenden. Ich habe mir hier aufgeschrieben, erstmal, dass ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mit einer Doppelspitze Landa Bilbao antreten. Also Bilbao wird nicht, der ist kein Helfer, dafür ist er viel zu stark. Das hat er letztes Jahr gezeigt. Bilbao ist ein sehr guter Zeitfahrer, er ist spanischer Meister im Zeitfahren. Also der könnte in dieser etwas schwächer besetzten Zeitfahrtruppe jetzt, die hier beim Giro antritt, neben Evenepoel und Almeida, der auch ein super Zeitfahrer ist, ein bisschen rausstechen, auch vielleicht auch ein bisschen Zeit gut machen, auch wenn es nicht so viele Zeitfahrkilometer sind. Ich habe mir aufgeschrieben bei Landa, er ist kein Sieger. Er hat in den letzten drei Saisons jeweils nur einen Sieg geholt und das ist beim Giro sehr gefährlich, wenn er eben diese Bonussekunden nicht bekommen kann, die oft verteilt werden und die oft einen Unterschied ausmachen können, gerade wenn ich mir die anderen Fahrer anschaue, also Adam Yates, der deutlich sprintstärker ist im Vergleich zu ihm, und da könnte er einiges an Zeit... Simon Yates natürlich, selbstverständlich.
Danke, Adam ist nicht dabei.
Der Klassiker.
Adam, ja, einer der Yates-Brüder, so muss man es immer sagen. Genau, und ich glaube, da kann er einiges an Zeit verlieren. Gar nicht, weil er schwächer am Berg ist, sondern einfach nur, weil er dann so eine Etappe nicht gewinnen kann. Und aber aufs Podium, also Landa ist immer unter den Top 5. So hat man das Gefühl bei jeder Rundfahrt. Man sieht ihn nicht so häufig, aber am Ende ist er irgendwie unter den Top 5. Habe ich auch nochmal nachgeschaut. In den letzten 5 Grand Tours, da war seine schlechteste Platzierung 7. Also wer Geld setzen will auf Landa in die Top 5, ich glaube, da ist man nicht schlecht mitbedient.
Ich sage, Landa fährt aufs Podium und für ihn spricht auch die Form. Also er ist bisher auch schon ein starkes Frühjahr gefahren. Wir haben vorhin schon Tirreno angesprochen. Nach Tadej Pogacar und Wout van Aert kam Mikel Landa vor Egan Bernal, vor João Almeida, vor Romain Bardet, vor Simon Yates, vor Vincenzo Nibali. Also ein paar Leute, ist eine Einwochenrundfahrt, ist mir auch klar. Aber bei Tirreno fand ich den super stark. Also da ist er schon sehr gut mitgefahren. Baskenland-Rundfahrt immerhin noch 8. geworden, ja. Aber ich würde ihn schon als einen der Top-Favoriten mindestens fürs Podium auch bezeichnen. Ob er gewinnen kann, also schon Punkt, aber ich sehe Mikel Landa als einen, der da, ich sag, Mikel Landa fährt aufs Podium.
Und ich habe noch eine kleine These mir aufgeschrieben, sehe ich gerade. PO Bilbao, wird er der neue Richard Carapaz? Es ist genau die gleiche Situation wie bei Ineos, bei Movistar damals, als Landa ging als Kapitän rein, Carapaz hat die Freiheiten auch mal zu attackieren und das könnte jetzt auf Bilbao zutreffen, dass er mal wegfahren kann, vielleicht 2 Minuten auf einmal vorne liegt und dann auf einmal ist er vorne und niemand weiß so ganz genau, warum.
Das kann sein.
Die These finde ich sehr interessant. Fänd ich stark. Also ich feiere das ja gerade beim Giro immer so, dass dann doch auch manchmal die Kapitäne so ein bisschen durchrotieren. Also so dieses ganz klare, wir setzen nur auf einen Kapitän und so weiter, was man von der Tour kennt, gibt es beim Giro zumindest in manchen Teams nicht immer. Und das, finde ich, macht es auch aus. Simon Yates haben wir schon kurz angesprochen. Ich glaube, so wie er sich zuletzt in Form gezeigt hat, gehört er mindestens auch zum den besten 5 Top-Favoriten, sage ich mal, wenn nicht sogar noch besser.
Ist super in Form. Yates ist so einer, ich sage, der aus der Vergangenheit würde ich behaupten, der schafft nicht auf die 3 Wochen.
Genau, das ist
ich glaube, Yates wird lange dabei sein und Yates wird auf irgendeiner dieser sehr schweren Etappen, Ende 2., Mitte 3. Woche, wird Yates irgendwann mal verlieren, wenn vielleicht schon nicht auch früher. Also bei 3 Wochen Rundfahrten, korrigiert mich, hat das einfach bisher noch nicht zeigen können.
Na, zeigen schon, aber dann halt nicht zu Ende bringen.
Ja, das war nicht immer das bis Problem. Zum Schluss, genau. Also,
er hat einmal die Vuelta gewonnen, 2018. Also er hat es schon mal gezeigt. Aber
beim
die Giro letzten hat Jahre nicht.
Genau, beim Giro hat er, wir erinnern uns halt, das, glaube ich, hatten jetzt Thomas und ich, an die Niederlage gegen Christopher Froome dann, wo er auf einer Etappe in der letzten Woche auf einmal 45 Minuten verliert. Das hängt ihm halt immer noch nach. Aber klar, er ist in absoluter Topform. Tour of the Alps, richtig dominiert. Das war ganz stark, was er da schon gezeigt hat. Ansonsten ist allerdings sein Team natürlich im Vergleich jetzt zu De Koenig oder Ineos ein bisschen schwächer oder vielleicht auch deutlich schwächer.
Deutlich, würde ich sagen.
Mikkel Nieve hat er noch als Helfer dabei, aber ansonsten ja, wird es da schon auch ein bisschen dünner bei Team Bike Exchange.
Ja, Nick Schulz ist gut gefahren. Auch bei Tour of the Alps muss man sehen, wie weit er kommt, aber du hast vollkommen recht. Was ich auf jeden Fall, wo ich mir sicher bin, er wird mindestens eine Etappe gewinnen. Also dafür ist er ist so gut am Berg und er ist so explosiv. Also da ich glaube, niemand wird dagegen setzen, dass er eine Etappe auf jeden Fall gewinnen wird. Dafür ist er zu gut.
Ja, da gehe ich mit. Also ich sage auch, um Gottes Willen, ich rede ihn jetzt auch nicht aus den GC-Ambitionen raus, aber ich glaube nicht, dass er gewinnen kann und ich glaube, dass das so ein Kandidat ist, der am Ende dann, wenn es blöd läuft, auch nur auf Platz 7 landet, sowas. Also ich würde Yates würde ich nicht in die Top 5 mit reinnehmen. Ansonsten, lass uns schauen, einer, der, ja, muss man beim Giro immer mit auf dem Schirm haben, Vincenzo Nibali, fährt jetzt doch mit.
Hat ein gebrochenes Handgelenk.
Na, er fährt mit.
Ja, genau, aber er hatte deswegen, das war genau die Frage, ob er
es deswegen will ich ja, also Jonas winkt schon vehement, ich bringe meinen Punkt kurz zu Ende. Ich will ja jetzt gar nicht sagen, dass er zu den Favoriten gehört, aber man sollte ihn mit auf dem Schirm haben, vor allem das Team Trek, Nibali, Bauke, da am Start, fällt für mich auch eher unter die Kategorie nicht Top 5. Am Ende so ein Platz 9 vielleicht daran ausspringen. Was meint ihr? Jonas, was winkst du so vehement?
Ja, ich hatte schon Furcht, du willst in deinen Kreis der Favoriten mit reinzählen. Ich sage, das reicht einfach nicht mehr. Ich glaube auch nicht mal Top 10. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die auf Etappen gehen werden. Bauke Mollema, Giulio Ciccone, der ein super Etappenfahrer ist. Also die haben eine gute Truppe dabei, die Etappen holen kann. Irgendwie fürs Gesamtklassement reicht es dann, glaube ich, nicht. Ich glaube, auch Mollema hat da ein bisschen damit abgeschlossen. Und deshalb sehe ich die da auf der Jagd nach Etappen und nicht mehr. Das gleiche gilt für Movistar. Marc Soler würde ich das gleiche nennen. Den kann man nicht mehr nennen, wenn es um so GC-Sachen geht. Es scheint er einfach nicht zu schaffen. Man hat es, glaube ich, gehofft auch bei Movistar, dass er sich da entwickeln kann. Aber aktuell sehe ich ihn da nicht in der Lage.
Ja, also Nibali ist, glaube ich, immer dann auch für auf jeden Fall Etappensiege gut, das ist klar. Aber wahrscheinlich wird Bauke am Ende vor ihm landen. Eben GC. Wäre jetzt meine Vermutung einfach mal.
Wen sollte man sonst noch auf dem Schirm haben? Team DSM bin ich gespannt, ehrlich gesagt. Das wird ja so eine, ich gehe mal stark davon aus, dass sie auch mit einer Doppelspitze Jai Hindley und Roman Bardet fahren werden. Ja. Ja, das wird wahrscheinlich die Herangehensweise sein. Jai Hindley in dieser Saison noch ein großes Fragezeichen. Bei Paris-Nizza ist er auf Platz 18 im GC insgesamt reingekommen. Tour of the Alps und Katalonien-Rundfahrt ist er nicht zu Ende gefahren. Bei Tour of the Alps ist er, glaube ich, gestürzt.
Musste genäht werden, genau.
Ja, ist das, wie sehr beeinträchtigt ihn das noch? Ja, also konnte dieses Jahr zumindest noch nicht das zeigen, was er letztes Jahr beim Giro gezeigt hat. Und Roman Bardet, bin ich auch gespannt, ist das erste Mal, dass er den Giro fährt, dass er klettern kann. Wissen wir, aber reicht's da für Top 5?
Ich habe mir ein großes Fragezeichen bei Roman Bardet aufgeschrieben. Ich kann es ganz schwer einschätzen. Neues Team für ihn, zum ersten Mal der Giro. Zum ersten Mal auch weniger Druck, muss man ja auch sagen. Es kommt aus einem französischen Team, immer die Tour fahren müssen, immer dort hochgepriesen. Bei Jai Hindley, was ich ganz spannend fand, ich habe nach letztem Jahr nochmal geschaut, wie da so seine Ergebnisse waren, bevor er dann zum Giro gegangen ist. Und die waren da auch schon nicht so gut. Jetzt war letztes Jahr ein ganz besonderes Jahr und es ist eine dünne Argumentationskette, aber vielleicht kann man da so ein bisschen sagen, okay, der braucht vielleicht dann immer noch mal die zwei, drei oder eine Woche, zwei Wochen nach dem letzten Rennen, um noch mal richtig in Form zu kommen für den Giro. Wird man mal abwarten. Letztes Jahr ist er natürlich auch ein bisschen da reingeschlittert. Viele Leute sind ausgeschieden und so weiter, aber bin ich gespannt auf die beiden. Ja, auch ein Team mit viel deutscher Unterstützung, wo wir uns ja auch freuen, dass die beiden da durchgeführt werden von Niklas Arndt zum Beispiel. Ein paar Namen habe ich noch
reinzuwerfen. Die Budenz noch mit dabei, der letztes Jahr da auch mit dabei war.
Genau.
Ja, ich habe auch noch ein paar. Bist du noch bei Team DSM? Ich hätte zwei noch. Also ich würde sagen, lass uns Emanuel Buchmann zum Schluss dann noch machen. Und einen, den man auf jeden Fall noch nennen muss, wird Alexander Vlasov sein. Der ja schon gute Ergebnisse gefahren hat und auch dieses Jahr schon Paris-Nizza ist er Zweiter hinter Max Schachmann geworden. Tour of the Alps auch Dritter immerhin. Also scheint in guter Frühform zu sein. Und bei dem wartet man ja gefühlt auch immer noch auf den finalen Durchbruch. So würde ich es mal bezeichnen. Dem würde ich es tatsächlich zutrauen. Ich bin gespannt, wie er es über drei Wochen zeigt. Dem würde ich zutrauen, eine Etappe kann er sich holen und dem würde ich auch, wenn es gut läuft, eine Top-5-Platzierung sogar zutrauen.
Ich habe folgende These zu Alexander Vlasov. Ich glaube, er ist richtig überbewertet, wie wir ihn sehen.
Okay.
Also jetzt im Vergleich zum Beispiel zu George Bennett von Jumbo-Visma hat man bei Vlasov, du hast es gesagt, immer das Gefühl, er ist nur noch ganz kurz davon entfernt, ein richtig großer zu werden. Aber so wirklich gezeigt hat er das doch ehrlicherweise nie. Letztes Jahr bei der Huelta hatten wir ihn immer im Bild und man hat immer das Gefühl gehabt, boah, der ist ganz nah dran, das Ding hier auch zu gewinnen. Aber am Ende wird er Elfter. Also man hat irgendwie so das, man sieht ihn die ganze Zeit und er fährt auch gut und man hat immer denkt, boah, jetzt kommt er nochmal, weil er auch immer attackiert. Aber am Ende reicht es dann irgendwie nie. Für wirklich eine Top-Platzierung. So ist ein Gefühl so, dass ich bei mir gesehen habe.
Man muss
habe.
Aber sagen, es ist jetzt auch erst sein zweites Jahr in der Welt.
Absolut, absolut.
Es ist nicht so, dass wir seit 4 Jahren warten, dass da der Durchbruch kommt, sondern dem würde ich schon und der Giro könnte da was, also ja, ich sehe deinen Punkt, aber der Giro könnte so ein Punkt sein, wo er es zeigen kann, dass er den Erwartungen vielleicht oder den, es war ja schon so ein kleiner Hype um ihn oder so, dass er denen vielleicht doch gerecht werden kann.
Absolut. Ich würde es ihm auch absolut gönnen. Team Astana gehört zwar nicht zu meinen Lieblingsteams, aber ich würde es ihm auch gönnen. Er fährt immer aktiv, ist ganz schön anzuschauen, aber ich hatte so das Gefühl, dass man ein bisschen ihn zu gut bewertet dafür, was er dann tatsächlich für Ergebnisse bisher gezeigt hat. Aber du hast natürlich vollkommen recht. So lange ist er noch nicht in der World Tour dabei.
Ja, erinnert mich natürlich schon von den Ergebnissen her ein bisschen auch ab und zu an Maximilian Schachmann, wo man sagt, in Einwochenrundfahrten ist er immer stark und immer vorne mit dabei. Er hat auch schon sehr, sehr starke Klassiker gezeigt. War letztes Jahr Dritter bei der Lombardei-Rundfahrt. Also der ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ob er es über 3 Wochen hinkriegt, ist halt die Frage. Und das glaube ich, also das sehe ich aktuell noch nicht und könnte mir vorstellen, dass man ihn auch ein bisschen zu hoch einschätzt. Ich sehe ihn nicht unter den Top 5, ehrlich gesagt.
Ich sage dir auch nur, wenn es gut läuft, ja, also da muss schon alles passen. Ich finde es halt krass, weil das ist auch erst seine 2. Grand Tour, die er fährt. Also letztes Jahr bei Giro ist er nach der 2. Etappe oder bei der 1. Etappe gestürzt direkt und dann ausgestiegen. Dann ist er die Vuelta gefahren. Jonas hat es gesagt, nur in Anführungszeichen auf Platz 11 im GC reingekommen. Es ist erst seine 2. Grand Tour. Also
und du
ich
sagst,
kann ihn auch nicht so gut einschätzen. Ja?
Sagt auch schon einiges aus, quasi die erste Grand Tour, die man zu Ende fährt, auf Platz 11 zu belegen. Das ist nicht das schlechteste Ergebnis.
Wollte ich gerade sagen, das ist halt das. Also da kann schon noch was kommen. Aber ja.
Hat nicht mal Bernal geschafft. Bernal ist, glaube ich, die erste Tour, ist er nur auf Platz, hat er auf Platz 15 nur beendet.
Ha. Versager.
Unglaublich. Was ist mit dem Mann los?
Ja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt schon ein paar Namen genannt und ich glaube, die großen Favoriten oder die großen Namen.
Einen will
ja,
ich noch. Darf ich noch einen, Thomas?
Jetzt kommt Israel.
Zwei, die ich in einem Namen aber packen will. Hugh Carthy, der legitime Nachfolger von Dan Martin. Und da sind sie beide genannt. Die sind exakt die gleichen Fahrer, da kann man mir sagen, was man will. Hugh Carthy immer attackieren, wenn er da ist, auch wenn er keine Kraft mehr hat und immer ein absolut leidendes Gesicht und Schwindeldürr. Also die zwei, für mich die identischen Fahrer, immer cool, die dabei zu haben. Denn Martin, ich keine Ahnung, ob er da was gewinnen kann, aber ich freue mich immer, wenn er da ist, weil er attackiert immer. Er sieht aus wie einer, der jetzt halt auch dazugekommen ist, jetzt in die absolute Führungsgruppe beim Berg und dann versucht er halt was zu reißen.
Ja, denn Martin ist gar nicht so schlecht in Form, aber so wirklich fürs Podium oder sowas, glaube ich, reizt nicht. Er hatte mal ein Jahr bei der Tour, da hatte man wirklich das Gefühl, vielleicht kann er schaffen, aber selbst da hat es dann nicht gereicht. Also,
ja, und sein Zeitfahren ist eine absolute Katastrophe.
Ja, das
also selbst
genau, da ist so hier, weit weg.
Es ist nicht hier viel Zeitfahren, aber dafür reicht schon, dass er viel Rückstand bekommt. Aber wie gesagt, ich freue mich immer, Dan Martin zu sehen bei einer großen Rundfahrt, weil der taktiert nie hinten rum, sondern wenn er noch irgendwo ein Körnchen Kraft findet, dann attackiert er.
Ja, und Hugh Carthy, muss man sagen, immerhin letztes Jahr bei der Vuelta auf Platz 3 reingefahren. Also da hat er gezeigt, dass er bei einer 3-Wochen-Rundfahrt auch ganz vorne mit angreifen kann. War er auch auf den letzten Etappen, hatte, also ich glaube, der war vor allem auch in der 3. Woche noch stark. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich könnte es jetzt auch nicht mehr belegen. Ich schaue mal kurz auf Pro Cycling Stats. Etappe 12 hat er gewonnen immerhin und dann hinten raus, ja. Aber den kann man da mal noch mit nennen, aber würde ich jetzt auch nicht sagen, also Der kann Top 10 fahren, aber mehr auch nicht, oder?
Ja, ich würde ihm, er ist noch nicht so absolut in Topform. Bei Hugh Carthy würde ich sagen, ist auf jeden Fall mal Top 5 Mann im weiteren Kreis, würde ich behaupten. Und Lukas, er hat den Mann dabei, über den wir uns so gerne lustig machen als Helfer. Die Legende aus den USA, TJ Van Garderen, wird ihn unterstützen. Da steht ihm doch nichts mehr im Wege, oder?
Ja, wenn TJ dabei ist, dann ist alles geregelt. TJ Van Garderen, die erste Woche, sieht man ihn vielleicht noch ab und zu. Danach fragt man sich wieder, wer?
Ich lasse mich einen Satz noch zu George Bennett sagen. Ich habe mir aufgeschrieben, 14 Renntage hatte er eigentlich nur bei großen Rennen und ich habe ihn noch nicht einmal im Fernsehen gesehen. Das ist nie ein gutes Zeichen, für wenn man ein Giro gewinnen will, dass er noch nicht einmal im Bild war, gefühlt.
Ja, generell fragt man sich da schon bei Jumbo-Visma, dass sie dieses Jahr beim Giro auf jeden Fall erstmal wenig, glaube ich, Wert drauf gelegt haben, weil er hat auch jetzt nicht die stärksten Helfer dabei. Paul Martens ist natürlich mit dabei, einer, der natürlich da im Flachen extrem viel arbeiten kann. Aber ansonsten jetzt, was die Berge angeht.
Im Grunde ist es George Tobias Bennett. Voss.
Ja, aber ist ansonsten Bennett wahrscheinlich relativ schnell auch immer auf sich allein gestellt.
Im Grunde hat er Tobias Voss und da muss er zusehen, wie er mit dem zurande kommt. Ganz junger Mann.
In großen Teams Talent. Ist Jumbo echt am unterrepräsentiertesten, schlecht, bestimmt falsch, dieses Wort benutzt, egal, die dabei sind, weil da sehe ich auch, ich bin gespannt, wir kommen gleich noch auf die Sprinter, Dylan Groenewegen gibt es ein Comeback, darüber wird zu sprechen sein, aber ansonsten sehe ich die, also ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass die eine große Rolle spielen werden beim Giro.
Das ist möglich.
Wer hoffentlich aus deutscher Sicht eine Rolle spielen wird, ist Bora Hansgrohe, da mit einem Team am Start, das klar ist, dass so ein bisschen das so ähnlich wie man, also die Strategie sollte wahrscheinlich so sein wie letztes Jahr bei der Tour. Peter Sagan und Daniel Oss fahren um Etappensiege, Sagan vielleicht auch ums Sprinttrikot. Und ansonsten hat Emanuel Buchmann ein paar sehr stabile Helfer mit am Start, mit denen es möglichst weit gehen soll. Wie sehr kann man das einschätzen? Wir haben im Interview vorhin schon drüber gesprochen. Wir werden vielleicht auch gleich nochmal auf die Etappen zu sprechen kommen. Vom Profil her würde ich sagen, liegt es einem Emanuel Buchmann? Es kommt auf den Rennverlauf drauf an. Aber es wird, glaube ich, sehr entscheidend sein, wer kann, klar, jede Grand Tour entscheidet sich in 3 Wochen so, aber die Etappen, wie sie beim Giro sind, die letzten 3 Tage sind schon knüppelhart. Und es geht schon nochmal darum, wer kann eben nach 19 Renntagen oder nach 18 Renntagen auf dieser brutalen 20. Etappe, wer kann da noch mitgehen und wer fällt da eben nicht raus? Und das ist schon eher ja was Emanuel Buchmann ins Profil kommt, der jetzt nicht, ich habe es im Interview schon gesagt, nicht dafür bekannt ist, eine Woche zweimal eine wilde Attacke zu starten, um Zeit zu gewinnen, sondern der wird lange dranbleiben. Und wenn Emanuel Buchmann fit ist und da nichts dazwischen kommt, muss man dem halt auch erstmal Zeit abnehmen.
Ja, ich glaube, da haben wir mit Felix ja auch schon ausführlich drüber gesprochen, dass Buchmann hier auf jeden Fall zu den Top-Favoriten gehört. Und wie es Felix gemeint hat und was man auch von Dan Lorang hört, der im Cycling Magazine Podcast zu Gast war, kann man auch nochmal empfehlen für alle, die noch ein bisschen mehr zum Giro wissen wollen, der auch gesagt hat, dass er Buchmann wirklich wieder mit sehr guten Werten und in sehr guter Form sieht. Von dem her kann man, denke ich, aus deutscher Sicht schon zuversichtlich sein, dass man Buchmann in den Top 10 vom Gesamtklassement auf jeden Fall ansieht. Und dann ist immer die Frage, bei Buchmann hat es immer ein bisschen davon abgehangen, wie er auch dann irgendwie in den Gruppen und so weiter mitkommt und wie es sonst taktisch läuft. Wenn es nur ums reine Bergfahren geht, glaube ich, gehört er da auf jeden Fall zu den Spitzenleuten dazu.
Für ihn gilt ein bisschen, wie das gleich auch für Landa gilt, es sind keine Sieger. Also wenn der jetzt eine Fünfergruppe ankommt oben am Berg, dann sehe ich Buchmann da nicht gewinnen erstmal. Das heißt nicht, dass ich ihm nicht gute Chancen ausrechne, das tatsächlich auch in den Top 3 vielleicht sogar zu gewinnen, ehrlich gesagt. Aber das ist ein bisschen ein Problem, das er hat. Und ich glaube, das wird er auch nicht mehr loswerden, ehrlich gesagt. Also so eine gewisse Antrittsstärke, die ihm einfach fehlt. Er kann lange Attacken fahren und er hat auch den Mut. Wir haben es schon gesehen bei der Tour damals auch, als er unter die Top 5 gefahren ist, dass er auch sich traut, mal zu attackieren, wenn er die Beine hat. Und ich glaube, darauf wird es auch ankommen, dass er sich da vielleicht zweimal so über den Giro verteilt den Mut nimmt und nochmal eine Attacke setzen kann.
Dann würde ich vorschlagen, wir haben ja über das GC gesprochen. Ich möchte etwas Neues etablieren in unserem Podcast, ein neues Tippsystem. Natürlich wollen wir jetzt nicht nur drum rum schwafeln, man muss sich auch festlegen. Und ich habe letztens was auf Twitter gesehen, das würde ich gerne für uns übernehmen. Es muss jetzt, und das können wir für die Sprinter vielleicht auch noch machen, aber vor allem fürs GC, 3 verschiedene Tipps. Heart, Head und Drunk Bet. Also was sagt euer Herz, was sagt euer Kopf und was wäre die betrunkene Wette? Ich fange einfach mal an. Sagen wir mal Herz. Klar würde man sich freuen, wenn Emanuel Buchmann das Ding gewinnt. Das wäre geil, das würde den deutschen Radsport weiterbringen, man würde es ihm gönnen. Also hart, Herz, sage ich Emanuel Buchmann. Head würde ich tatsächlich auf Mikkel Landa gehen und meine betrunkene Wette ist Marc Soler. Jetzt ihr.
Marc Soler? Ich weiß gar nicht, wie viel Gin Tonic du da im Kopf haben musst. Aber gut, es heißt ja betrunken. Wie sehr betrunken, das ist ja nicht spezifiziert.
Du weißt, wie ich trinken kann.
Ja, absolut richtig. Deshalb sage ich ja. Deshalb sage ich absolut.
Ja. Jetzt ihr, nicht in Frage stellen, bitte selber.
Mein Herz sagt Remco, ich bin Fan von Comebacks und den klassischen heroischen Sport. Stories, von dem her wäre das natürlich die schöne Comeback-Story. Keiner hat Remco gesehen und dann kommt er und dominiert den Giro. Kopf sagt Egan Bernal, nicht nur, weil er einfach so extrem stark ist, sondern weil er einfach auch wieder das stärkste Team mit am Start hat. Also ich glaube, wenn man Pavel Sivakov als Helfer dabei hat, ein Castro Viejo, Ganna, das ist
Daniel Martinez, Felipe Martinez, also, glaube ich.
Also das ist unfassbar, von dem her, dieses Team ist so stark und wir haben gesehen, wenn Jumbo mit einem so starken Team anreist, wie sie Rundfahrten dominieren können und das werden sie diesmal beim Giro auch tun. Zum ersten Mal, dass ich sie eigentlich beim Giro mit so einem krassen Team sehe. Und ja, meine betrunkene Wette, Dan Martin, würde ich ihm gönnen.
Also bei mir ist das Herz auf Seiten von Mikkel Landa, ich bin ein großer Fan von ihm, ich würde es ihm einfach gönnen, dass er einmal jetzt das Ding gewinnen kann. Er hatte viel Pech, oft hat dann die Form nicht gereicht, deshalb Herz geht an Mikkel Landa. Mein Kopf ist, wenn ich rein faktenbasiert irgendwas entscheiden müsste, dann glaube ich auch Egan Bernal, einfach weil ich ihn so stark einschätze. Und gönnen würde ich es tatsächlich Hugh Carthy, weil ich ihn unglaublich beeindruckend finde, wie er da mit seinen 28 Kilogramm, betrunken natürlich, so rum ist es.
Ja, betrunken. Aber ich passe auch.
Darf ich betrunken nochmal mich umentscheiden?
Siehst du auch so aus wie Hugh Carthy
bergauf? Ja, richtig, richtig. Erstmal bin ich ihm sehr ähnlich und ist einfach ein lustiger Vogel. Betrunken würde ich auf ihn setzen, weil er da seine 28 Kilo dann doch mal ganz gut den Berg hochschieben kann.
Darf ich betrunken nochmal ändern? Betrunken würde ich natürlich ganz laut rufen, der Hai.
Der Hai.
Danke. Also wenn jetzt keiner von uns Nibali nimmt, dann hätte ich mich ja nochmal umentscheiden müssen. Ich habe mich ja extra schon nicht für Bernal eingesetzt, weil ich wusste, das kommt sowieso noch. Aber dass Nibali nicht genannt wird, das hätte mich sonst auch enttäuscht. Ja, vor allem, weil Berge sehe ich dann auch nach der 21. Etappe rumrennen mit der Hand an die Stirn. Shark Attack! Und einmal den Bierpunkttisch abräumen.
Also ich kann schon mal zwei Sachen, würde ich mich hinreißen lassen, vorherzusagen. Zwei Bergab-Attacken sehe ich. Einmal ist es natürlich der Hai, der eine setzen wird. Und zum Zweiten ist es Matej Mohoric. Der macht es immer. Also der Mann, irgendwann greift er an, 5 Kilometer vor Ziel und wird rausfahren.
Aber ich stelle mir das dann bitte mit der passenden Musik unter der Nibali-Attacke mit dem weißen Hai. Kommen wir zu den Sprintern. Denn auch da ist ein richtig, richtig starkes Feld am Start. Die Frage ist nur, wie lange?
Weil das ist genau das Ding.
Wir tippen drauf, dass da dort einige aussteigen werden. Ansonsten, die Namen sind natürlich extrem krass. Caleb Ewan, glaube ich, muss man ganz, ganz vorne nennen. Der ist erstmal, wenn es um Sprintankünfte geht, der absolute Top-Favorit.
Das kann man, denke ich, so sagen. Also Sprint ist einfach Top 3 der besten Sprinter der Welt, muss man ganz klar so sagen.
Hat allerdings nur Roger Kluge dabei als Anfahrer. Also
kann auch reichen.
Von seinem ursprünglichen Tour de France Sprintzug, den wir dann wahrscheinlich ein paar Wochen später sehen werden. Ja.
Gespannt bin ich auf Alpecin Felix. Ich traue Tim Millier auch einen Etappensieg zu. Wenn es gut läuft, der auch schon eigentlich ganz, ganz gut ist. Er hat schon 3 Rennsiege dieses Jahr geholt, immerhin. Also da würde ich mich auch für einen Tipp auf Etappensieg hinreißen lassen. Gespannt, also krass, wir haben es ja schon gesagt, Koenig ohne wirklich einen Sprinter am Start, ist für sie auch ungewöhnlich. Und gespannt kann man halt vor allem auf Dylan Groenewegen sein. Seinerzeit ja auch Weltklasse-Sprinter, aber halt auch seit, jetzt einem Jahr fast kein einziges Rennen mehr gefahren, weil er ist lange gesperrt. Einerseits natürlich, wie kommt er fitnesstechnisch nach so langer Rennpause zurück, andererseits wird da, glaube ich, auch der Kopf eine Rolle spielen. Und ich könnte mir vorstellen, dass auf ihm auch ein großes Augenmerk bei den Sprinter-Etappen sein wird. Und muss man auch erstmal schauen, wie er diese ganze Geschichte rund um diesen Unfall da verarbeitet hat. Also wenn man über Dylan Groenewegen spricht, kann man auch über Etappensiege sprechen.
Ja, ich bin mir gar nicht sicher, inwieweit er, wahrscheinlich hast du vollkommen recht, also wenn er mitfährt, wird er auch gut drauf sein. Die Frage ist so ein bisschen, ob sie mit David Decker auch ein, zweimal planen werden für einen Sprint. Bin ich gespannt drauf. Der hat einen sehr guten Eindruck schon gemacht dieses Jahr. Groenewegen können wir natürlich überhaupt nicht einschätzen. Bin ich gespannt, ob David Decker auch hin und wieder die Chance bekommen wird, aber von der, so wie er körperlich aussieht, gibt er auch einen ganz guten Anfahrer ab, glaube ich, weil ich glaube, er ist noch mal größer als Dylan Groenewegen.
Du nimmst mir quasi, wir haben gleich ja noch die Kategorie Drivers to Watch, Fahrer, auf die man achten sollte. Und da wäre tatsächlich David Decker mein Call gewesen. Nicht nur, weil er eben vielleicht auch mal auf Etappensieg fahren darf, falls den Groenewegen mal nicht irgendwie vorne, aus was für einem Grund auch immer, mit ankommt. Beziehungsweise wissen wir einfach auch nicht, wie er drauf ist. Und vielleicht hat er auch einfach nicht die Form. Dann könnte es auch sein, dass sie relativ schnell entscheiden, okay, David Decker ist die bessere Option. Sondern eben auch, weil ich da gespannt bin, wie er, wenn er für Groenewegen fährt, dann glaube ich, kann aus ihm auch erstmal ein richtig, richtig starker Anfahrer sein. Er ist 23 Jahre alt, fährt hier sein erstes Vuelta-Jahr, hat gleich mal die Punktewertung bei der UAE-Tour, wo ja wirklich extrem viele Top-Sprinter auch am Start waren, gewonnen. Also das zeigt auf jeden Fall, dass er in der absoluten Weltspitze in so jungen Jahren dabei ist und ist jetzt gleich bei der ersten Rundfahrt dabei. Von dem her, den Namen sollte man sich auf jeden Fall merken, wenn nicht bei diesem Giro, dann definitiv die nächsten Jahre, und vielleicht zeigt er uns ja bei dem Giro schon was.
Ich würde Max Kanter auch mal noch mit in den Hut werfen, nicht nur aus deutscher Sicht, weil der mich letztes Jahr bei der Vuelta auch da schon noch, also schon positiv aufgefallen ist. Es ist zweimal Dritter geworden auf einer Etappe. Es waren, glaube ich, die beiden Etappen, die Ackermann gewonnen hat. Auf der letzten dann hinter Ackermann und Sam Bennett. Also wenn du direkt hinter denen dann irgendwie ins Ziel kommst, bin ich gespannt, was er zeigen kann. Also da kann auch nochmal eine Top-3-Platzierung auf Etappen kommen, und vielleicht klappt es da auch erstmal mit dem ersten Sieg. Ja, auch noch ein junger deutscher Sprinter-Fahrer, aber da würde ich mich auch freuen. Hatten wir auch schon zu Gast, wer da nochmal reinhören mag, ist schon eine Weile her, aber ja, warum nicht? Dem traue ich das schon auch noch zu.
Ein Name, der, glaube ich, auf jeden Fall noch zu nennen ist, ist Nizzolo, der super letzte Saison gefahren ist, dieses Jahr auch schon sehr gut aussah. Bin ich gespannt auf ihn. Der bin ich mir ziemlich sicher, dass auch er eine Etappe bekommen wird, auch weil ich generell positiv überrascht bin vom Team Quebeca Assos. Die haben ja sehr spät überhaupt das Geld zusammen gehabt, um ein Team zu haben, und fahren jetzt eigentlich eine ganz anständige Saison auch taktisch und sind spannend drauf. Und Nizzolo ist natürlich ihr so Hauptfahrer, der Siege holen kann. Ich denke, Viviani muss man sehen, wie er aussieht, und das gleiche gilt für Gaviria, der für mich überhaupt nicht mehr einzuschätzen ist, oder beziehungsweise sehr gut einzuschätzen ist, nämlich dass er nicht mehr gewinnt.
Aber zumindest hat UAE so sprintzugmäßig extrem gute Namen dann auch dabei. Diego Ulissi, extrem endschneller Mann auch. Richese, der ist sicherlich kein schlechter Anfahrer. Also von dem her glaube ich, dass UAE auf jeden Fall darauf hofft, dass Gaviria hier was holt, weil ansonsten gibt diese Aufstellung jetzt nicht viel her. Davide Formolo haben sie vielleicht noch, der mal auf einen Etappensieg gehen kann, aber fürs Gesamtklassement haben sie niemanden dabei, und von dem her glaube ich, dass das schon auf den Sprint bei ihnen ausgerichtet ist.
Es wird halt vor allem, wenn wir haben es ja vorhin schon angerissen, auch auf die Sprinter schauen, die Frage, wer fährt schon komplett Vollgas, wer hat sich auf diesen Giro wirklich fokussiert vorbereitet, und für wen ist es vielleicht auch einfach nochmal ein, zwei, drei Wochen Vorbereitung noch mit. Also klar werden die dann auf Siege fahren, aber wer von denen steigt wann aus, ist die Frage. Weil meine These ist, dass nach Etappe 18 nur noch der weiterfährt, der das rosa Trikot hat.
Aber so jemand wie Gaviria könnte ich mir vorstellen, dass der tatsächlich den kompletten Giro dabei ist, weil ich weiß nicht, ob der im Tour-Team einen Platz hat. Von dem her, bei UAE könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass die da ihn relativ lang dabei haben wollen.
Das wäre sehr lustig, wenn sie noch einen Sprinter mitnehmen zur Tour. Einfach, sie packen ihn einfach dazu. Und komm, was soll's. Das hat er letztes Jahr schon alleine geschafft, das Gesamtklassement zu gewinnen. Dann kann das dieses Jahr auch wieder machen.
Bei Jumbo dasselbe. Also auch da wird Grünewegen, glaube ich, durchfahren.
So weit, wie sie kommen.
Ja, genau.
Also gut, die letzten drei Tage, wir werden jetzt sicherlich auf die Strecke zu sprechen kommen. Da weiß ich nicht, also wenn man da nichts mehr zu holen hat, dann sage ich mal, ja gut.
Puh. Ciao Leben.
Vorher will ich noch die Geheimtipps hören. Also ich habe meinen gerade genannt. Jonas, du hast einen groß angekündigt.
Ich hab nur einen dabei, auf den zu achten ist, und zwar von einem kleinen Team von Androni, italienisches Team, das dabei ist, und der Mann heißt Jefferson Alexander Cepeda, ein Ecuadorianer.
Endlich wieder Namen, die ich noch nie gehört habe.
Ja, der ist, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen bei Tour of the Alps, und da ist er richtig, richtig gut gefahren. Ich glaube, er ist bei der Tour of the Alps Sechster am Ende geworden, na, irgendwas um den Dreh, und der ist
Vierter in der Gesamtwertung.
Vierter in der Gesamtwertung am Ende sogar, ja. Ganz junger Mann, 22 Jahre alt, und hat einen super Eindruck gemacht bei den Hochgebirgsetappen. Also da jeweils Fünfter geworden. Sah richtig, richtig gut aus. Den will ich auf jeden Fall im Blick behalten, ob es für GC ist oder wie auch immer. Aber ich würde mal tippen, der ist am Berg auch relativ weit vorne zu finden, und einfach mal reingeworfen, der Name, weil er mir da so
gut ist. Bei Pro Cycling ist jetzt mit 56 Kilo Gewicht gelistet. Kolumbianer. Klassischer Bergfahrer.
Ecuadorianer ist er.
Ecuadorianer?
Ja. Aber
Zeitfahren kann er auf jeden Fall auch. Zumindest in Ecuador war er bei den nationalen Meisterschaften. In der U23 hat er gewonnen.
Ja, also man weiß ja immer nicht, was soll man davon halten? Ich kann es nicht sagen. Nach den Ergebnissen von Tour of the Alps, ich weiß nicht, wie lange sein Vertrag noch geht. Laut Pro Cycling setzt bis 2023, aber ich würde vermuten, vorher taucht er schon mal in einem World Tour Team auf.
Ist tatsächlich schon sein zweiter Giro, sehe ich gerade hier.
Ja.
Ist vergangenes Jahr auch mitgefahren, da noch ein bisschen unauffälliger, aber vielleicht macht er dieses Jahr dann nochmal den Sprung. Alles klar, dann kommen wir auf die Strecke. Bisschen, ja.
Scheiße.
Thomas, du hast doch einen Geheimtipp offen.
ich hatte gehofft, ich kann mich
da nicht. Das sollen wir nicht unterschlagen.
Ja gut, ihr habt jetzt natürlich schon ein paar Namen genannt und im Zweifel, die Geheimtipps kenne ich ja dann immer alle nicht. Ich kenne ja die Fahrer immer erst, wenn sie irgendwo in Erscheinung treten. Das ist ja mein Problem.
Ich erinnere mich ganz zurück. Du kannst den Namen nennen, den du damals als Tipp bei unserer ersten Tourvorschau-Aufzeichnung genannt hast. Erinnerst du dich, auf den man achten muss? Wen hast du damals genannt? Auf welchen Fahrer muss man achten?
Gesagt, oder?
Bei unserer ersten Aufzeichnung.
Ja, natürlich. Ja, klar.
Ja, selbstverständlich hast du Rick Zabel gesagt. Und der ist auch dabei.
Wo?
Ist er?
Beim Giro. Nein, der fährt doch nicht beim Giro mit.
Jetzt beim Giro. Ja?
Nein.
Ich gehe davon aus. Ich dachte, er ist dabei. Ist er nicht dabei?
Mein Gott, Jonas, der kennt sich jetzt hier von uns nicht aus. Ist nicht dabei. Das ist kein Deutscher.
Ich meine,
das sind immer die schönsten Momente, die
nochmal nachprüfen.
Jonas versucht, Thomas was reinzudrücken.
Ja.
Und dann kann er gleich widerlegt werden.
Er ist nicht dabei.
Nee. Ich
habe die Liste vor mir.
Ich werde es nochmal eruieren, weil ich dachte, er hat es auch in seinem Podcast, hat es, meine ich, gesagt, dass sie extra darauf trainiert haben bei der Tour of Turkey. Ja,
aber Greipel ist auch nicht dabei.
Mit André Greipel.
Greipel und Zabe
sind wahrscheinlich nicht dabei. Okay, dann ist er
vergangene Woche. Dann das offizielle Statement.
Dann habe ich ja vorher auch schon Quatsch erzählt. Also wir haben ja im Vorgespräch hier schon mal drüber gesprochen, dass es eigentlich keine Sprintzüge gibt und ich gesagt hatte, ja, Israel Startup Nation hat aber noch einen dabei. Da bin ich noch davon ausgegangen, dass Rick Zabel noch dabei ist.
Dann sage ich, auf wen es zu achten gilt, Ginometer. Dass ich einfach einen Namen genannt habe.
Da hast du ihn ganz unten rausgeholt. Beeindruckend.
Du hast sie, ey. Ja, wen sollen wir denn sonst noch nennen? Also die Namen, ja, die großen Namen haben wir alle und sonst
es gibt genug italienische Namen,
nein, Ginometer, die
du einfach jetzt raushauen
absolut richtig.
Kannst.
Irgendein Italiener noch. Ja, hier eins von diesen, Teams, die da noch mit dabei sind. Ich sag natürlich, Bauke. Am Ende macht's Bauke wieder. Ich war letztes Jahr auch mit meinem Bauke-Tipp bei der Tour doch nicht so schlecht, oder?
Was war? Aber ist das jetzt, das ist dein Geheimnis?
Absolut.
Na, gut. Da ist immer auch Bauke. Gemacht. Einfach, weil er ein geiler Typ ist.
Ich glaube, wo du auf jeden Fall recht haben könntest, ist, dass Bauke wird wieder viel Fernsehzeit haben. Wenn er relativ häufig einen Platten hat oder seine Kette ist unten oder was weiß ich und dann steht er da hinter am Feld und winkt hektisch.
Das war doch Bauke, glaube ich, oder? Ja. Dann lass uns doch nochmal ein bisschen auf die Strecke zu sprechen kommen. Wir haben ja auch im Gespräch mit Felix Großschartner schon drüber gesprochen. Es geht klassisch los mit einem Prolog, 8 Kilometer, der ist relativ kurz. Ich hätte jetzt ja bis letzte Woche gesagt, ja, an Philipp Ogana führt da kein Weg dran vorbei. Jetzt bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Ich würde trotzdem noch auf Ganna setzen als Favorit da, aber vor allem ist es auch flach. Also es kommt ihm eigentlich schon entgegen. Und dann geht es ein bisschen, ja, eher flach los. Ich würde mal behaupten, die erste Einordnung fürs GC bekommt man auf Etappe 6. Da ist eine Bergankunft. Das kann man sich schon mal notieren. Im Zweifel ist das, ne, das wird wahrscheinlich auch noch unter der Woche sein. Sonst ist das auch häufig so, dass sie die wichtigen Etappen, na, das ist an einem Donnerstag. Auf jeden Fall, das kann man sich mal anschauen. Da ist nämlich Bergfinish mit immerhin, wenn ich das jetzt hier gerade richtig sehe, 1800 Höhenmeter am Stück, die es bergauf geht. Also das wird das erste Kräftemessen. Nee, das ist natürlich Quatsch. 800 Meter sind es nur, Entschuldigung. Sonst wäre es auch ein bisschen viel gewesen. Aber da Bergankunft, 6. Etappe. Ich denke, danach haben wir eine GC-Einordnung, mit der man planen kann, wenn man das so vernennen will.
Genau, davor ist so ein bisschen der Mix aus Sprint-Ankünften und auch so ein paar Klassiker-Ankünften. Sicherlich auf jeden Fall was für Peter Sagan, den wir jetzt bei den Sprintern gar nicht genannt haben, der natürlich da aber auch ganz vorne immer mit dabei sein wird, gerade dann, wenn es bei diesen Klassiker-ähnlichen Etappen zur Sache geht. Etappe 7, auch wieder was für die Sprinter und dann geht's schon langsam so richtig los. Paar Klassiker-Etappen noch bis zur Etappe 11 und da, glaube ich, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Die Schotterpassagen sind natürlich gefährlich für alle GC-Fahrer.
Absolut. Ich würde eine davor tatsächlich noch mit reinnehmen. Etappe 9 hat auch noch einen Schotter-Schlussanstieg. Da könnte ich mir, der ist nicht lang, aber das könnte schon sein, wo so Panchere, also wo es zumindest kleine Zeitabstände noch geben könnte. Könnte ich mir schon vorstellen. Und dann ist natürlich genau, wie du sagst, nach dem ersten Ruhetag, der dieses Jahr aber beim Giro an den Dienstagen sein wird, Das ist ja auch neu jetzt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer so ist oder nur dieses Jahr oder warum das so ist, keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall die Dienstage, die die Pausentage sein werden. Und dann ist es eben diese Strade Bianche-Etappe, 11. Etappe, die, ja, ein bisschen Lotterie wieder wird. Wer hat einen Platten, wo gibt es Defekte? Auf jeden Fall, wahrscheinlich wird es spektakulär. Es wird gut anzuschauen im Zweifel, wenn es trocken bleibt. Wobei, auch im Nassen wird es wahrscheinlich spektakulär. Aber da könnte es natürlich jetzt nicht aus Leistungsgründen schon mal den einen oder anderen GC-Fahrer ein bisschen Zeit aufdrücken.
Ja, und generell sind diese Klassiker-Etappen, glaube ich, gefährlich. Also so jemand wie Vlasov hat vielleicht genau da seine Chancen, dass er da vielleicht mal was probiert. Bin ich gespannt. Für solche Leute, denen das eben noch ein bisschen mehr liegt als diesen rein klassischen Bergfahrern, wie sie Bernal, obwohl der natürlich bei Strade Bianca auch gezeigt hat, dass ihm das auch liegt, oder Buchmann. Von dem her könnte ich da mir schon vorstellen, dass es da schon die ersten Moves gibt von so Fahrern, die da vielleicht einen Vorteil sich holen wollen.
Ja, ich würde vor allem nochmal De Conne Quickstep auch reinwerfen. Also es gibt viele so eklige Etappen, die gar nicht auf den ersten Blick rausstechen, weil es viele sehr, sehr schöne, für uns als Zuschauer sehr, sehr schöne Etappen gibt mit unglaublich vielen Höhenmetern. Aber es gibt viele so Mitteletappen mit einigen ganz steilen Anstiegen zum Schluss, mit ein paar Anstiegen, mit einer Abfahrt danach ins Ziel und so weiter. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass De Conne Quickstep sich da ein, zwei Etappen auch mal ausgesucht hat, um zu sagen, ja, da platzieren wir vielleicht einen Fahrer vorne in der Gruppe und dann versuchen da wir schon mal 30 Sekunden auf eben einen Fahrer wie Mikkel Landa oder Emanuel Buchmann, die einfach keine Klassikerfahrer sind, die dieses Fahren auf Positionen, wie auf so Schotterpassagen, wo es auch drauf ankommt, dann in der richtigen Position in so einen Schotteranstieg reinzukommen, nicht gewohnt sind und da vielleicht schon mal 30, 40 Sekunden reinzupacken in einen Fahrer, der vielleicht bergauf erstmal stärker ist als die Jungs von De Koenig. Deshalb bin ich ganz gespannt, vor allem auf der Schotterpassage direkt nach dem Ruhetag. Viele Fahrer kommen da nicht ganz leicht rein, brauchen da ein bisschen Anlaufzeit. Das wird es natürlich da nicht geben, sondern so ein Klassiker-Etappe ist natürlich auch davon geprägt, dass man sehr viel sprinten muss, bevor es überhaupt ins Finish geht.
Vor allem könnte man ab da, also ab der zweiten Woche, könnte man ja schon mal die ersten Aktionen sehen von, es wird auf jeden Fall ein, zwei Fahrer geben, die in den ersten 10 Etappen schon mal ein bisschen was verloren haben, wo es sucht werden könnte. Welche Etappe nicht dazu zählt, ist Etappe 13, die kann man sich gepflegt mal, muss man sich wahrscheinlich bis auf die letzten 2 Minuten gar nichts anschauen. Die Etappe hat 3 Höhenmeter insgesamt, glaube ich. Also die ist komplett flach, ohne eine einzige Welle. Und dann wird es spannend, Etappe 14, Zhong Kolan geht's rauf, große Bergankunft. Da wird es dann das nächste Kräftemessen im direkten Duell zwischen den Favoriten geben wahrscheinlich. Bevor es,
ja? Muss man sich kurz nochmal auf der Zunge zergehen lassen. 14 Kilometer geht es da bergauf, 1200 Meter insgesamt bergauf und die letzten 4 Kilometer, das glaube ich ist spannend, 13%. Und in der Spitze steht da eine kleine 27. Da bin ich mir nicht sicher, wo sie das gemessen haben an der Strecke, aber das scheint mir sehr, sehr viel. Aber es wird steil am Schluss und das finde ich sehr schön an diesem Giro generell. Da sind die Etappen sind schön ausgesucht, weil es am Ende meistens an dem Berg nochmal steiler wird und nicht am Anfang steil und dann flacher. Sorgt natürlich dafür, am Anfang wird wenig attackiert, aber dann geht es am Ende dann nochmal zur Sache und da können große Zeitabstände entstehen in diesen ganz steilen Passagen. Da wird
die 14. auf jeden Fall sein. Ist auch ein Samstag, das haben sie da entsprechend so hingelegt, also der mittlere Samstag, 22. Mai, den kann man sich im Kalender eintragen. Die Etappe sollte man sich auf jeden Fall anschauen und dann kommt es auch schon zu meiner persönlichen absoluten Lieblingsetappe, Etappe 16. Weiß nicht, ob sie in den Höhenmeister, die mit den meisten oder zweitmeisten sind, auf jeden Fall 4 Bergwertungen. Ich glaube, alle der ersten Kategorie. Da ist auch der höchste Punkt beim Giro dieses Jahr Passo Pordoi. Davor noch Fedaya, danach noch Ciao, bevor es dann in Cortina d'Ampezzo die Zielankunft sein wird. Die wird eine Mischung aus spektakulär, wild und schön. Also alles, was man will. Also die kann man sich auch einfach nur aus Landschaft anschauen. Das ist die Dolomiten-Etappe. Da wird es geile Bilder geben. Das wird eine Etappe sein, so viel wie es da rauf und runter geht, wo sicherlich ein paar Leute was versuchen werden und riskieren werden müssen. Vor allem die schon Zeit verloren haben. Und da wird sie einfach brutal hart. Also da wird sich zeigen, wer...
Sehr viel über 2000 genau. Meter.
Alle 3 Pässe sind über 2000. Darf ich nicht vergessen. Also die letzten 3 Berge sind alle über 2000. Das wird dann im Zweifel was für die Bergfesten und für die Egan Bernals dieses Giros.
Das war seine Tour, als es so viel über 2000 ging, da hat er gewonnen. Also das kommt ihm wahrscheinlich entgegen.
Ja, die Etappe wird geil.
Absolut.
Die wird mega. Ich verstehe nicht, warum die an einem Montag ist, um ehrlich zu sein, weil ja, es ist entweder ist es die oder die 20. ist die Queen Stage. Für mich ist es die geilste, 212 Kilometer. Ich glaube, das ist wirklich so eine perfekte Etappe. Die ist lang, die ist hart, hat viele Höhenmeter. Da hoffe ich doch mal, dass da einiges passieren wird.
Ich kann dir sagen, warum die an dem Montag ist. Meistens sind ja solche Königsetappen direkt vor den Ruhetagen, weil die sich dann natürlich auch erhoffen, dass da was passiert, dass die Fahrer dort was probieren und nochmal alles raushauen. Von dem her haben sie die, glaube ich, auf den Montag gelegt, denn die Ruhetage beim Giro sind ja am Dienstag in diesem Jahr. Und von dem her wollten sie, glaube ich, dass dann es nochmal zur Sache geht. Deswegen haben sie die auf den Montag gelegt.
Und dann kommt die dritte Woche und die wird asozial. Die ist ja verkürzt, dadurch, dass der Ruhetag einen Tag später ist, sind es ja dann nur noch 5 Etappen. Davon ist eine flache dabei und alle anderen sind knüppelhart. Also direkt nach dem zweiten Ruhetag geht es schon in eine Etappe, die hat 2 Bergwertungen, erste Kategorie zum Abschluss mit Bergfinish. Die ist jetzt noch nicht so hoch, aber das wären 2 harte Anstiege, vor allem mit Bergfinish. Dann kommt diese eine flache Etappe und dann kommen diese letzten 3 Tage. Etappe 19, auch wieder Bergankunft, die hart wird. Auch da sind sie noch nicht ganz so hoch, aber es sind auch wieder 2 Berge der ersten Kategorie und Bergankunft eben an einem Berg der ersten Kategorie. Und dann kommt die Etappe 20. Ich glaube, das ist die mit den, ich habe irgendwo gelesen, 5000 Höhenmetern. Die wird komplett brutal. Da geht es in den ersten 80 Kilometern oder 75 sowas halbwegs gemächlich dahin. Da fahren sie auch in die Schweiz rein und dann fahren sie eben Passo San Bernardino. Ich glaube, das wird vielleicht sogar der längste Anstieg.
23 Kilometer lang.
Ja, der wird, und das ist der erste, ja, ne? Danach kommen noch 2 Berge der ersten Kategorie und der letzte hat auch wieder Bergankunft. Also es gibt einige Bergankünfte bei diesem Giro und einfach 3 davon in der letzten, 3 davon an 4 Tagen. Also das ist Wahnsinn. Da wird es richtig hart und du kannst ja nie rausnehmen. Du musst da immer dranbleiben und genau das meinte ich vorhin zu Buchmann. Das ist ja das Ding, es entscheidet sich dieses Jahr ganz krass, glaube ich, einfach nur, wer an Etappe 19 und Etappe 20 nicht abreisen lässt.
Der wird entschieden. Und wer an Etappe 21 noch irgendwo
Kraft fürs Zeitfahren hernimmt.
Und das ist 30 Kilometer lang, also ist zwar nur flach, aber 30 Kilometer ist doch eine ordentliche Länge dann. Das war letztes Jahr nochmal deutlich kürzer und jetzt ist 30 Kilometer, das ist schon nochmal eine Ansage. Da kann man auch nochmal gut Zeit verlieren, wenn man wirklich einen Einbruch hat, was vollkommen verständlich wäre nach solchen Etappen, die davor waren, weil diese 20. Etappe auch nochmal sehr viel über 2000 Höhenmetern stattfindet und das macht es einfach schwieriger. Das ist ja, wissen wir alle, so eine Grenze.
Ich glaube aber mit den beiden Bergankünften auf Etappe 19 und 20 glaube ich persönlich nicht, dass das Zeitfahren noch entscheidend sein wird. Ich glaube, dass da ein paar Fahrer wie ein Bernal, der jetzt weiß, dass, oder auch Mikel Landa oder so, der wissen, na gut, im Zeitfahren werde ich im Zweifel nicht unter den ersten 3 landen, die da schon eine Entscheidung forcieren werden. Und ich glaube, dass das Tempo auf Etappe 19 und 20 schon so hart wird, dass da einige auf Etappe 21 schon gar keine Aktien mehr, zumindest auf den Gesamtsieg, haben werden.
Ich bin kein Fan davon, dass zum Schluss das Zeitfahren dann wieder ist. Ich schaue mir Zeitfahren generell eigentlich sehr selten an, schaue da immer nur auf das Ergebnis und deswegen ist für mich der Giro eigentlich schon nach der 20. Etappe wäre schöner, wenn das da schon vorbei wäre. Zumindest mit einer Bergankunft.
Wo warst du letztes Jahr auf der 20. Tour de France Etappe?
Auch das habe ich tatsächlich nicht gesehen, allerdings hatte das Gründe, weil ich anderweitig und arbeitstechnisch unterwegs war. Also Bergzeitfahren ist auch was anderes als ein 30 Kilometer flaches Zeitfahren. Also ich bin einfach Fan von diesen direkten Duellen am Berg bei Rundfahrten, dass die zum Schluss dann entscheidend sind.
Du bist auch ein Fan von Biathlon. Sollte man einfach eine Verfolgung machen, Bergi?
Ja, das wär's.
Oder?
Das wär's.
Was würdest du dazu sagen? Absolut.
Allerdings wäre das schon beim Radfahren nochmal extrem viel unfairer, weil Windschatten dir einfach so viel bringt. Das heißt, wenn dahinter eine Gruppe kommt, dann ist es gar nicht so gut, der Gesamtführende zu sein.
Ja, und spätestens da hätte Bauke Mollemann einen Defekt.
Vielleicht bei so einer kleineren Rundfahrt, warum sollte man das da mal nicht ausprobieren? Man bringt auf jeden Fall das Feld näher zusammen.
Naja, bei kleineren Rundfahrten ist es fast noch schwieriger als dann beim Giro. Beim Giro hast du vielleicht größere Zeitabstände. Da geht es dann quasi so ein bisschen. Aber wenn du tatsächlich bei so kleineren Rundfahrten dann so ein komplettes Feld von 20 so krassen Fahrern hast oder sowas, dann verhungern die ja vorne.
Ja, oder man macht einfach wie ein ganz normales Zeitfahren, aber als Verfolgung quasi aufgestellt. Also Windschatten darf man, ist verboten, wie beim Zeitfahren. Aber nur der Erste startet als Erster. So könnte man es ja aufziehen.
Das fand ich tatsächlich.
Aber wie willst du dann die Zeitabstände machen? alle 30 Sekunden, jede Minute, weil
nein, so wie sie halt da sind.
So wie sie sind. Du darfst nur nicht Windschatten fahren. Problem ist halt, wenn so ein paar Fahrer so 20 innerhalb von einer Sekunde sind, dann musst du eine sehr breite Straße dafür haben.
Ja, da wird es ein bisschen schwieriger. Ich sehe schon, das hat einige Probleme, aber per se finde ich es eigentlich eine ganz, warum mal nicht andersrum das aufstellen?
Jonas, bewirb dich mal für ein Praktikum bei der ASO und krempel mal alles ein bisschen um.
Wenn ihr zuhört, schreibt uns gerne an. Wir machen 2 Wochen Schülerpraktikum bei euch.
Sehr gut.
Ja, ich glaube, dann haben wir in langer Zeit sehr viel über den Giro gesagt. Ich habe brutal Bock. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so hyped für eine Rundfahrt war. Ich weiß auch gar nicht, warum, aber irgendwie habe ich unfassbar Bock auf den Giro. Samstag geht's los. Bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen. Eine Sache hätte ich noch. Wir werden dieses Jahr auch wieder, wie wir es letztes Jahr bei der Tour gemacht haben, so einen Fantasy-Manager machen. Ich versuche das mal kurz und knapp zu erklären. Das ist über das WLON Fantasy. Also wir werden da bestimmt den Link nochmal in die Shownotes packen, oder? Ja. Davon kann ich mal ausgehen. Und da könnt ihr ein Team gründen, beziehungsweise ihr meldet euch an, macht einen Account, macht dann ein Team, und das ist so gegliedert, dass ihr da quasi, ihr habt einen Kapitän A, Kapitän B, ihr habt, also es gibt 3, 4 Fahrerkategorien, für die auch immer nur, also ihr könnt nur einen aus jeder Kategorie wählen quasi, also man kann am Ende nicht 8 Sprinter oder 8 GC-Fahrer aufstellen. Also das ist relativ selbsterklärend eigentlich. Und dann kann man nach jeder Etappe kann man 2 Änderungen vornehmen, glaube ich, in seinem ganzen Team, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ich hoffe, ich habe mich da richtig eingelesen. Und dann geht es irgendwie, das weiß ich jetzt auch noch nicht genau, nach Punkten, also je nachdem am Ende wahrscheinlich wie viele Punkte, am Ende wird der Sieger natürlich die meisten Punkte reinholen, deine Fahrer machen. So gibt es dann in der Liga eine Wertung. Für alle, die bei der Tour de France damals schon dabei waren, es ist im Endeffekt ähnlich, nur dass man mehr Wechselmöglichkeiten hat nochmal. Macht gerne mit, wenn ihr Bock habt. Wir haben eine WhatsApp-Liga gegründet. WhatsApp, Ausrufezeichen, also genauso wie der Podcast auch auf Spotify und den Podcast-Plattformen heißt. Ja, spielt da gerne mit, wenn ihr Lust habt. Wir sind am Start. Jonas war vorhin schon ein bisschen skeptisch und hat ein bisschen rumgezickt. Meine These ist einfach nur, er hat Angst, seine Krone vom Fantasy-Tour-Manager letztes Jahr zu verlieren, aber vielleicht ist er Extreme Benoit Cosnefroid-Fan auch wieder dabei.
Ja, selbstverständlich will ich meine Krone da nicht verlieren, und wenn es keinen Wettkampf gibt, dann kann man die auch nicht verlieren. Also muss ich es ja noch, hätte ich es gerne noch ein bisschen rausgezogen, aber ich freue mich natürlich wahnsinnig. Giro ist eine super Rundfahrt, wo man auch ein bisschen mehr auf so Random-Leute setzen muss. Bin ich gespannt drauf. Wie gesagt, Link findet ihr alles in den Shownotes, die Beschreibung und so weiter, dann könnt ihr da dazukommen und vor allem gegen Giro Ultra Thomas Gerlich antreten. Der, glaube ich, hyped ist wie noch einer.
Aber nur wegen der Strecke. Ich habe im Zweifel wieder am wenigsten Ahnung. Wobei ich beim Tourmanager, glaube ich, stabiles Mittelfeld war zumindest.
Alles klar, dann freuen wir uns alle auf den Giro. Wir melden uns ab der kommenden Woche dann auch wieder wöchentlich. Klar, wenn die Rundfahrten losgehen, gibt es auch wieder mehr Podcasts von uns. Immer an den Ruhetagen, beziehungsweise in der ersten Woche dann auch am Dienstag, wie gewohnt, der WhatsApp-Podcast. Bis dahin wünsche ich natürlich ganz viel Spaß bei dieser Italien-Rundfahrt 2021.
What's up? Der Radsport-Podcast.
What's up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.